ウォンカ W。
So. Exzellent. Moin. Icons. Nee, Icons. Irgendwie habe ich das aus dem Augenwinkel gesehen, da steht dann gedacht, steht Icons. Ich muss gerade nochmal die ganzen Geräte anstöpseln. Lass sie mal aufladen. Andy ist noch auf Low Battery. Ah, Mann. Not Pogu. Irgendwo habe ich ein USB-C zu normalem USB und irgendwie, ich finde es einfach nicht. Weil es wäre ganz gut, wenn ich habe ja hier so eine Steckdosenleiste, die hat noch 4 freie USB-Stecker. Und da könnte ich die auch noch mit benutzen. KA, wo ich das habe. Oh. Nochmal aufladen. Done to Death, dankeschön. Subscription. Hast du schon das Windows-Video von Morpheus gesehen? Welches? Welches denn? Weiß ich, vielleicht haben wir das sogar auf. Bin mir noch gar nicht sicher. Ich habe ein paar Sachen hier. Guck mal doch mal. So, ne? Was? Goodbye Windows. Chatkontrolle nur schlimmer. Microsofts neuer Servicevertrag. Ja, das habe ich nicht geguckt. Aber ich habe das gelesen. Ich habe da irgendwo was drüber gelesen, dass Microsoft jetzt irgendwie noch ach, ich krieg's gar nicht. Ich krieg's aus dem Kopf nicht mehr zusammen. Aber ich habe was drüber gelesen. Letztendlich wird's wahrscheinlich keinen wirklich jucken, der es benutzt, und sie werden es einfach alle weiter benutzen. Moin, Frexor. Oh. Ja, ich muss sagen, wird besser. Mir tun die Beine heute gar nicht mehr groß weh. Letztes Mal war viel anstrengender. Moin, Wurzelsepp. Das Scam Train. Ich hab gesehen, Bezos will gar nicht mehr ins Weltall. Für was Scam Train Twitch denn jetzt weiter? Einfach nur noch Geld. Also ich meine, Weltall wäre nice gewesen, aber. Würdet. Chat, wenn ihr die Chance hättet, zumal erste Frage, ja? Wenn ihr die Chance hättet, ins Weltall zu fliegen. Es heißt jetzt irgendwie so als Weltalltourist so mäßig. Irgendwie, keine Ahnung. Ein Tag auf die internationale Raumstation und zurück. Oder irgendwie so. Ist egal, ob das jetzt realistisch ist, dass das geht oder nicht. Aber gehen wir mal von aus, ihr könntet das machen. Würdet ihr das machen oder nicht? Also würdet ihr euch in eine Rakete setzen, ins Weltall schießen lassen und dann da irgendwie einen Tag rumfliegen und dann wieder zurück? Also wir gehen davon aus, Hin- und Rück ist gesichert, ja. Also natürlich die Gefahren, die es birgt, ja. Aber also ihr werdet auf jeden Fall wieder zurückgeflogen. Würdet ihr das machen? Ich wahrscheinlich auch. Ich würde es wahrscheinlich auch machen. Mit Bitcoin-Logo. Wie willst du Bitcoin? Ich dachte Dogecoin. Mal kurz anschauen. Na gut, man darf ja nicht vergessen. Ganz ungefährlich ist es ja nur auch wiederum nicht, sich in so eine Rakete zu setzen und ich hab's ein bisschen laut. Ganz ungefährlich ist es ja auch nicht, sich in so eine Rakete zu setzen und vor allem auch wieder zu landen. Aber ich würde das wahrscheinlich trotzdem machen. Man muss. Zumal, also generell ist es ja relativ safe die letzten Jahre über. Es passiert ja kaum was. Das heißt natürlich nicht, dass es ungefährlich ist. Weil wenn da irgendwas schief geht, hast du zu 99% immer gelitten eigentlich. Da ist nicht so viel, was du machen kannst. Kannst nicht mal in den Flieger steigen? Ich glaube, die Kräfte und Belastung in der Rakete sind zwar sicherlich höher als bei so einem 0815 Verkehrsflieger, aber ich glaube, die sind ganz andere als in einem Flieger. Ein Flieger ist ja eher quasi horizontal mit ein bisschen Auf- und Abgefalle zwischendurch. Rakete ist im Prinzip ja fast nur vertikal, wo es dich halt nach hinten drückt und halt auch ordentlich durchschüttelt. Also keine Ahnung, also ich würde es wahrscheinlich auch machen. Das ist jetzt ein Vergleich, da wollte ich eigentlich nicht drauf raus. Die Chancen stehen ja ganz gut, dass man es überlebt. Also wenn die Chancen so schlecht ständen, wie beispielsweise, wo sie das alles erprobt haben, mit wie baut man so eine Rakete und sowas, dann würde ich da auch nicht mitfliegen. Aber in der heutigen Zeit, also wenn ich die Chance hätte, würde ich es wahrscheinlich machen. Ja, du bist doch nicht allein. Es gibt viele Leute, die haben Angst vor Flugzeugen. Es gibt da Leute, die haben Angst vor Fahrzeugen und sowas. Das kann man ja nicht immer so richtig rational bekunden. In Fahrstühlen passiert auch nichts. Also ich glaube, es sterben nicht mal eine Person im Jahr an Fahrstuhldingern, sondern irgendwie 0,0 irgendwas. Und dann meistens noch nicht mal durch Fahrstuhlsachen selber, sondern durch irgendwelche umstehenden, liegenden Sachen. Also da passiert ja eigentlich nichts und bei Fliegern passiert auch enorm wenig. Aber man kann es, das ist genauso, wie wenn Leute Angst, sagen wir mal, haben vor Spinnen oder so. Bei uns zumindest, in unseren Breitengraden. Die tun ja auch nichts, aber ich mag Spinnen auch nicht. Also das kann man nicht so wirklich erklären oftmals. Aber es ist halt so. Genauso, also eine Sache habe ich auch letztens gemerkt, wir müssen übrigens gleich nochmal eine Runde Shit Hub Trending wieder gucken. Eine Sache habe ich bei mir gemerkt, hatte ich früher auch nicht. Ich habe nicht wirklich Höhenangst, aber mir wird es ein bisschen, also ich halte mich doch schon ein bisschen mehr am Geländer fest, so. Letztens bin ich mal auf einem meiner Wanderausflüge auf so einen Turm hochgelaufen. Das war kein super hoher Turm, das war jetzt nicht Frankfurt irgendwie 150 Stockwerke oder sonst was, das war einfach so ein ganz normaler alter Turm, wo man hoch konnte, aber dementsprechend war der halt auch jetzt nicht super gesichert, es hat halt einfach so eine Steinwand, wobei ich kann euch das eigentlich mal zeigen, den Turm, falls es davon Bilder gibt, warte mal. Ja, genau. Und da ist ein Turm. Hat Google nicht eigentlich Fotos und sowas normalerweise? Also hier ist ein Restaurant, aber hier gibt es eigentlich... Hier ist kein Turm. Hecke. Hä? Warum ist denn das so schlecht auf einmal? Wir gehen mal direkt auf Google Maps. Zumindest, da ist ein, ja, aus irgendwer, also normalerweise ist hier ein Turm, wo man rauf, da hat doch Google immer Bilder. Warum sieht man den Turm hier nicht? Ach doch, hier ist der Turm. Okay, der Turm sieht aus Satellitenperspektive gar nichts, aber man sieht ja schon am Schatten, das ist relativ hoch. Da kann man so ein halbes Jahr lang ungefähr rauf. Oh, vielleicht gibt's ja da. Hier, ja, da sieht man das doch. Ja, das Teil. Da bin ich letztens rauf. Der ist nur. Die untere Aussicht, da drauf. Untere Aussicht war quasi 21 Meter hoch. Es hält sich echt in Grenzen im Vergleich zu irgendwelchen Gebäuden in Frankfurt oder so. Aber ist mir aufgefallen, wenn man da rausgeht, und irgendwie habe ich mich doch erstaunlich fest irgendwie am Geländer gehalten, ja. Das Geländer ist jetzt auch, das sieht hier vielleicht hoch aus, aber das Geländer geht im Prinzip auch nur bis zum Bauch. Also wenn man will, könnte man da ohne Problem runterfallen. Und das hatte ich früher auch nicht. Da war es mir schon ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, wenn man da oben runter geguckt hat. Ja, also es ändert sich da auch mit der Zeit so ein bisschen was dran. Deswegen muss man sich keine Gedanken machen, weil man Angst hat vor Flugzeugen, Fahrstühlen, sonst was. Man kann das oftmals nicht so richtig rational erklären. Ich meine, die Chance, dass ich da runtergefallen wäre, nähern sich null, ja. Aber es ist natürlich auch ein bisschen Gewöhnungssache. Wenn ich da jetzt jeden Tag hochlaufen würde, würde es mich wahrscheinlich auch nicht mehr schocken. Was mich im Gegensatz nicht schockt, ist, gibt ja in Frankfurt auch ein paar Hochhäuser, wo man raus kann und runtergucken kann. Oder gibt ja auch welche, gibt ja sogar Türme, da gibt es direkt Aussichtsplattformen und so. Das hat mich alles nicht geschockt. Auch bei uns in der alten Firma aufs Gebäude oben drauf, aufs Dach und da runter gucken, auch nicht. Irgendwie komisch, ne? Also manchmal interessiert, manchmal schockt es ja nicht, manchmal schon. Hat bestimmt auch was mit den Umständen zu tun. Und vieles Gewöhnungssache. Ich glaube, die meisten Menschen sterben nicht zu Hause, ich glaube, die sterben im Krankenhaus. Ich glaube, statistisch gesehen, es müsste man jetzt ja quasi sagen, das Krankenhaus ist der gefährlichste Ort. Aber da sieht man, dass man mit sowas wunderbar Ursache und Wirkung umdrehen kann. Weil den meisten Leuten geht schlecht, deswegen sind sie im Krankenhaus. Das heißt nicht, dass es den Leuten im Krankenhaus durchs Krankenhaus schlecht geht. Aber wenn man sich mal rein die Zahlen anguckt, so die meisten Leute sterben im Krankenhaus, wird man sagen, ja, Krankenhaus ist super gefährlich. Okay, seit multiresistenten Keimen und man kann sich Corona und alles einfangen ins Krankenhaus, wahrscheinlich echt nicht so, ne? Aber insgesamt sind halt viele kranke Leute im Krankenhaus und deswegen, ne? Ah. Also in Frankfurt gibt es ein paar Aussichtsplattformen, die haben so Glasböden. Aber glücklicherweise habe ich dort noch keins gesehen, zumindest wo ich gewesen bin, die so komplett durchsichtiges Glas haben. Es war immer gut als Glasboden zu erkennen. Es gibt ja so Aussichtsplattformen, die haben Glasboden, der extra gefühlt so gemacht ist, dass du das Glas nicht siehst. Und das hat schon ein bisschen was anderes. Ja. Gibt dann auch Leute, die müssen darauf rumspringen, so nach dem Motto, hey, vielleicht kriege ich's kaputt. Und Leute, die eh schon Schiss haben, kriegen es dann immer mit der Angst zu tun. Ja. Aber vieles kann man nicht so wirklich rational erklären, warum man da Schiss vorhat. Guck mal. Ich krieg mein eigenes Hallo, Video empfohlen. Pork. Muss ich mal anklicken für ein bisschen Viewtime. Wobei, wenn's nach Viewtime Hallo, geht, müsste ich es eigentlich laufen lassen, weil wenn man es nicht laufen lässt, dann ist ja schlechte Viewtime. Ich lasse einfach mal mein eigenes Video kurz laufen, easy. Gestern war der 1000. Stream immer schief. Pork. Dazu kann man ja nur sagen. Nice. Und natürlich, wusstet ihr eigentlich, Fun Fact am Rande, hat wahrscheinlich von euch keiner wirklich mitgekriegt, außer den Modkes, das Archiv ist jetzt nur noch, wobei da muss ich ein bisschen ausholen, das läuft ja auf einer eigenen Kiste, da kümmert sich unser Ober-Cute-Mod drum, höchstpersönlich, und der Max hat die Software da drauf gebaut, die da drauf läuft, also nicht ich, sondern der Max. Und letztens hat er mich angeschrieben, der Ober-Cute-Mod persönlich, wir müssen DNS-Einträge ändern, weil der Archivserver hat sich geändert. Und ich habe gesagt, ja, okay, gib halt neue IP-Adresse her, ich trage schnell ein. Und dann meinte er so zu mir, ja Max, aber der Server ist nur noch IPv6 erreichbar. Und jetzt kommt der Hit. Wir haben jetzt ein eigenes BGP-Netz. Aber ich wollte... Entschuldigung, was? Warum haben wir für den Archivserver ein eigenes Bild? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ja, und dann kam irgendwie raus, dass... Keine Ahnung, was die da getrieben haben. Sie haben, er und ein Kumpel haben sich irgendwie als Provider angemeldet und haben jetzt ein eigenes IPv6 BGP-Netz und da steht der Archivserver drin. Also leichter Overkill. Das einzige Problem daran ist jetzt, dass das Archiv eigentlich nicht mehr per IPv4 erreichbar ist. Das heißt, wir haben jetzt einen Cloudflare-Tunnel davor, der IPv4 auf IPv6 macht. Damit das überhaupt noch funktioniert. Aber ich weiß, es scheint ja alles zu funktionieren, ne? Suchen wir mal Kekkel. Ja, Kekkel, Bässe. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Wenn man da draufklickt, müsste ich jetzt gleich Kekkel sagen. Kekkel. L. Ja,
100% hat LV.
Hat LV create. Kekkel. Name. Kekkel. Okay, hat funktioniert. Also muss sagen, das Indexen ist schon wirklich nice. Sehr based, ja. Oh, der Chat war kurzzeitig kaputt, gell? Oh, ey, Alter, ich bin so müde. Immer noch. So. MetaQuest 3, das habe ich glaube ich sogar schon offen hier, aber das gucken wir uns mal an. Weil nach dem initialen Hype vor 4-5 Jahren mit der Oculus Rift damals, das könnte sogar schon 6 Jahre her gewesen sein, wo alle gesagt haben, ja diesmal, aber diesmal wirklich Virtual Reality, diesmal ist es echt soweit. Hat sich da nicht allzu viel getan? Oh, Leute, das Arbeitsamt erzählt uns was über Fizi. Das muss ich mir angucken. Mal gucken, wie realitätsnah das ist, was die uns erzählen. Wahrscheinlich erzählen die uns wieder, du wechselst Monitore und tauschst Druckerpatronen. Moin. Oje, das wird was. FachinformatikerInnen der Fachrichtung Systemintegration realisieren Kundenspiel. Okay, bla 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 bla. Allerdings schreckt mich die softwarebezogene Seite ab. Warum? Ich hatte im Abitur erste Kontakte mit MySQL. Ja gut, das liegt wahrscheinlich daran, weil der Unterricht gesackt hat, ne? Ja gut, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass es nichts für ihn ist. Aber so rein die Hardware-Seite ohne irgendwas wird halt sehr schwierig, weil da läuft halt was drauf. Die Hardware ist ja für irgendeinen Zweck da. Ich muss sagen, ich habe die letzten Jahre über immer weniger Interesse an der reinen Hardware gehabt. Mehr an Software-Seite, auch an Softwareentwicklung. Ich bastel natürlich immer noch gerne. Aber ja, wir haben ja auch Microcontroller gebastelt. Wobei es da hauptsächlich darum ging, eigene Firma zu bauen. Irgendwelche Smart-Home-Sachen umgebaut. Ich bastel auch noch gerne. Aber so richtig mit PC-Hardware, da ist bei mir die Faszination ehrlich gesagt schon ein bisschen raus. Gibt Leute, da geht das genau umgedreht. Ich glaube, der Bauer, der ist da immer noch voll dabei, was PC-Hardware angeht. Ja, meine, gut, der ist ein paar Jahre jünger als ich, glaube ich. Aber wenn man sich den Channel anguckt, der findet natürlich PC-Hardware, geht der immer noch voll drauf ab. So als Übertaktungsspezialist. Aber es ändert sich oftmals ja auch ein bisschen, was einen so interessiert mit den Jahren. Und Hardware hat bei mir nachgelassen. Früher fand ich PC-Hardware mega spannend. Ich hatte auch bei mir damals im Kinderzimmer noch uralte Hardware rumliegen. Die hat sich gestapelt. Ich habe nichts weggeschmissen. Ich hatte da teilweise Sachen, irgendwie diese super fetten 10 Megabyte Festplatten hatte ich noch. Die waren damals schon outdated. Ich glaube, eine Sache habe ich beim Umzug mitgenommen. Warum auch immer, weiß ich nicht. Und die habe ich einfach noch nie weggeschmissen. Ich glaube, ich habe noch eine Nvidia GeForce 3 oder irgendwie sowas im Schrank liegen. Warum? Ich weiß es nicht. Aber ich interessiere mich aktuell nur für PC-Hardware, wenn ich mir einen neuen PC kaufen will. Dazwischen verfolge ich das gar nicht mehr. Also ich könnte euch jetzt legit nicht sagen, was die schnellste CPU fürs Gaming ist. Und ich könnte euch auch nicht sagen, wie die aktuellen Top-Intel-CPUs heißen oder Top-AMD-CPUs. Ich könnte raten, ich vermute mal, bei Intel ist das wahrscheinlich ein i9. Immer noch. Weiß nicht, ob es da mittlerweile nicht auch i11 oder i13 oder sowas gibt. Also, vermutlich nicht. Also, wahrscheinlich ist immer noch ein i9. Und wahrscheinlich, also ich habe einen 13.900, nee, habe ich 13.900K. Das heißt, wahrscheinlich ist es mittlerweile 14.900K oder so der aktuelle. Ich habe echt keine Ahnung. Und bei AMD und bei den Ryzen-Benamungen blicke ich noch weniger durch. Wahrscheinlich sind wir jetzt was? Bei Ryzen 4, 7000, 9600 oder irgendwas. Ich blicke es nicht. Ich weiß da genau einmal drüber Bescheid. Nämlich, wenn ich mir einen neuen PC kaufen will. Und letztes Jahr im Dezember wusste ich kurzzeitig darüber Bescheid. Hab mir einen neuen PC zusammengestellt, gekauft und jetzt weiß ich nicht mehr drüber Bescheid. Warum, wieso lädst du die Videos nicht auf YouTube und verlinkst du auf deinen? Die haben wir als Backup auch auf YouTube. Ja. Ja, wir haben das auch als Backup auf YouTube. Also nicht bei mir auf dem Main-Channel, weil Monka Toss und sowas soll davon nicht beeinflusst werden. Und ich betreibe den ja auch nicht. Es ist auf YouTube. Aber das im Archiv ist viel, viel nicer, weil das Archiv halt sowas hier zum Beispiel hat. Wenn ich jetzt nach Arch Linux suchen will, suche ich hier nach Arch Linux. Und da kann man sowohl den Titel der Streams durchsuchen, mega schnell, weil Fivehead Full Text Search, sondern man kann auch das durchsuchen mit Timestamp, was ich wann wo sage. Und das geht auf YouTube nicht. Das ist halt sehr Six-Head-Time. Das Ganze läuft übrigens auf der Cloud-Kiste mit, also initial lief es auf der Cloud-Kiste, glaube ich, mit 3090 RTX 3090 oder 2 RTX 3090 Grafikkarten. Die haben das initiale Archiv transcribed. Ja, war aber zu anstrengend. Und zu eklig aktuell zu halten. Ich schicke meine Hardware nirgendwo hin, weil das ist mir viel zu anstrengend. Da müsst ihr einpacken und irgendwo hinschicken. Sagt mir nichts, aber ich werde mir nie Fertigsysteme kaufen. Selbst wenn es super Fertigsysteme gibt, ich glaube, das werde ich. PC wird immer selbst zusammengebaut. Diesmal war es ja auch schon hart an der Grenze, Leute. Erinnert sich noch jemand? Chat, erinnert sich noch jemand an die Haarrisse im Mainboard? Also, dass mein Rechner überhaupt funktioniert, scheint ja schon laut Chat ein absolutes Wunder zu sein. Nach den ganzen Haarrissen im Mainboard. Ja, genau, hier gibt es einen YouTube-Channel. Der YouTube-Channel war aber auch schon mal gebannt. Weil TOS-Sachen. Deswegen hat das mit meinem Main-Channel auch nichts zu tun und ich betreibe das auch nicht. Das ist nur nochmal als Backup. Ja, du findest es garantiert, wenn du Arch by the way suchst im... Ich bin mir nicht sicher, ob der by the way richtig transcribed. Ja, macht er. Guck mal. In 867 Fällen hat er erkannt, dass ich Arch oder Arch Linux by the way sage. Ich glaube, der checkt sogar, dass BTW und by the way, das ist richtige Fivehead Full-Text Search, dass es das gleiche damit gemeint ist. Wie heißt die Archivsoftware? Die heißt gar nicht. Das ist Wublos Spezialarchivsoftware. Der durchsucht alles Gesagte. Ja. Wenn ich Q-Chat Eier-Ja sage, dann erkennt er das. Wie gesagt, initial wurde das Ganze transcribed, glaube ich, auf eine Linux-Kiste mit zwei RTX 3090. Mittlerweile weiß ich es gar nicht. Max, worauf läuft denn das aktuell? Ist das noch mit GPU-Processing oder geht das jetzt ohne, weil es immer noch Stream-by-Stream ist? Hast du dir die MW3-Beta angeschaut? Nein, habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich muss sagen, das Remake seit MW1, ich rede jetzt nicht von Warzone, vom Multiplayer, ja. Mir gefällt das Spielgefühl überhaupt nicht. Das ist so anstrengend und oftmals auch Slow Pace ist das falsche Wort. Man kann sich ja da schon bewegen. Es ist so anstrengend einfach nur. Und ich mag den gesamten Spielfluss nicht. Guck mal, aktuell wird es auf einer 3080 transcribed. Pfeiffer Time. Guck, wird mit einer 3080 transcribed. Up-Aim Heavy. Ja, das trifft es. Das ist das Wort, was mir gefehlt hat. Es ist sehr Up-Aim Heavy. Ja, das trifft es wirklich ganz gut, ja. Das ist nicht Open Source. Das ist auch zusammengesetzt aus unterschiedlichen Sachen. Ich glaube, Max, es kann sein, dass ich Mist erzähle. Ich glaube, es ist ein SvelteKit Frontend. Es ist ein Backend, weiß ich gar nicht, was es ist mittlerweile. Whisper macht das Transcribing vom Stream. Miley macht die Full-Text-Search. Also das ist aus unterschiedlichen quasi Hyper-Agile Microservices. Naja, nicht wirklich. Ach, ist es? Ist es wirklich Open Source? Guck mal da. Hier, Leute. Ich hab nichts gesagt. Das Woblos-Archiv ist tatsächlich Open Source. Okay. Also SvelteKit Frontend, Python Backend. Nee. Go Backend. Und Python-Zeug für das Transcribe. Wie sieht denn das aus? Ich hab da nicht rein. Ah, ist doch eigentlich recht übersichtlich, ja. Whisper-Pi. Geht doch, hä? Ist doch eigentlich alles richtig gut lesbar. Easy. Eats. Very eats.
Easy.
Hat jemand von euch die MW3 Beta gespielt? Kommt die nicht erst für einen PC? Release? Ach nee. Die ist gestartet am Donnerstag. MW3 Beta in Gefahr. Cheat-Anbieter verteilt kostenlose Hacks. Naja, das war jetzt auch damit zu rechnen, oder? Ich meine, MW1 und 2, das ist alles so ähnlich. Das wird wahrscheinlich 1:1 funktionieren. Am besten, Leute, eines der witzigsten Stories, was Cheating-Software angeht, fand ich immer noch Battlefield 2042. Da wurde ja zum Release, also mittlerweile ist es ja bei Cheating-Software auch so, dass das oftmals als Abo-Modell verkauft wird. Also du kaufst jetzt nicht über irgendwelche dubiosen Quellen. Wie hieß das Ding früher? X242 oder sowas? Nee, wie hieß das Ding noch zu Black Ops-Zeiten? Ich hab's vergessen. Ihr habt das nie benutzt, keine Ahnung, wie das heißt. X, irgendwas mit X. X22, ja, sowas. Genau, ja, X22. Also heute kaufst du das nicht einfach. Heute kaufst du ein Abo für Cheating-Software. Oder zumindest ist das da relativ beliebt. Kaufst ein Abo. Und Battlefield 2042 ist so kacke gelauncht und war so schnell so unbedeutend, dass Anti-Cheating-Anbieter, also daran erkennst du, wenn ein Game wirklich dead ist, ja. Also Anti-Cheating-Anbieter haben Battlefield 2042 Cheats aus dem Programm genommen und haben gesagt, jeder, der ein Abo abgeschlossen hat, darf das kostenlos umstellen auf ein Abo für Cheating-Software für ein anderes Spiel seiner Wahl. Sie entwickeln den Cheat nicht weiter. Das Game ist dead. Also daran erkennst du, wenn was wirklich gefailt ist, wenn zwei Monate nach Release die Cheating-Software eingestellt wird. Und du dein Abo kostenlos umstellen kannst. Daran siehst du, das Game ist wirklich unbedeutend. BR5 wird wahrscheinlich noch weiterentwickelt. Ist sie eigentlich auch auf dem PC? Ah ja, hier. Zudem gibt es für... Wann startet es denn auf dem PC? Ach, hier. Ach, ab gestern. Ab gestern, wenn man nicht vorbe... Also jetzt könnte ich auch... Aber ich habe keinen Bock, ehrlich gesagt. Mich hat der Multiplayer von MW1 und MW2 so abgefuckt und ich fand das auch sehr... ja, up-aim-heavy trifft es. Weiß ich, mir gefällt der Multiplayer vom Gameplay-Gefühl nicht. Ich werde mir das auch nicht kaufen. Also ich hätte gerne, also ich diese Remake-Geschichten, ja, oder sagen wir mal, Battlefield 3 nur in besser. Ja, ich hätte auch gerne Battlefield 3 nur in besser und neu und so. Aber es muss ja nicht, ich will ja gar kein Remake. Das ist ja unsinnig. Die sollen einfach ein neues, gescheites Battlefield bauen und nicht so einen Kack wie 2042. Und ehrlich gesagt, ich fand auch Battlefield 5 und 1 ging es schon bergab. Wenn auch 1 zumindest mal das Setting und die Atmosphäre irgendwie für sich verbuchen konnte. Aber insgesamt muss ich sagen, war Battlefield 3. Manche werden sagen Battlefield 2, die noch länger dabei sind, war das für mich Peak Battlefield. Ab Battlefield 4 ging es leicht bergab. Immer weiter. Ja, es ist auch lustig, dass in MW3 die Remastered von MW2 Maps... Es ist einfach nur noch... Ich habe schon oft gesagt, das ist komplette kreative Bankrotterklärung, dieses ganze... Also mittlerweile die ganze Modern Warfare-Reihe und... Hieß es nicht mal... Dass Call of Duty nur noch alle 2 Jahre kommen soll. Mittlerweile sind wir wieder bei jedes Jahr. Aber gut, verkauft sich ja anscheinend auch. Ja. Aber richtig Kohle machen die wahrscheinlich hauptsächlich mit Warzone. Warzone struggelt ja auch ein bisschen jetzt. Letzter Zeit habe ich mitbekommen. Aber es wird immer noch massig Geld machen. Du machst gerade dein was? Fachinformatiker Anwend... Warum muss man das so krass abkürzen? Fachinanwend... Mach gerade Netzwerktechnik. Netzwerktechnik, Cisco und könnte. Warum? Doch gar nicht verkehrt. Was ist daran so schlimm? Ja, das da hast du recht. Da gebe ich dir recht. Ja, ja, ja. Gebe ich dir recht. Generell, es ist halt sehr Head-Klitsch, Up-Aim-Heavy. Zu kompliziert? Ja. Also. Übungssache. Und gerade Netzwerk-Basics sollte man können, auch als Anwendungsentwickler. Weil da musst du ja auch, wenn du was programmierst, das ein oder andere Mal drauf achten. Das haben wir viel weniger gespielt. Ja, ich vergesse immer, dass das der gleiche, dass das zu diesem ganzen Activision Blizzard Ding ja auch, ich habe vergessen, wie die Candy Crush Leute heißen, gehören, ja. Was, King Games? Oder waren das andere? Ich glaube, die gehören da auch dabei. Wobei es mittlerweile ja alles zu Microsoft gehört. Seit gestern. Seit gestern ist es ja offiziell durch. Activision Blizzard gehört zu Microsoft. Ja, habe ich gesehen. Deswegen, es gab sogar auch irgendwie Free Weekend oder sowas. Ich habe mich letztens gewundert, warum auf einen Schlag 80.000 Leute auf Steam online waren. Und gesagt, what? Was ist da los? Ja, Packet Tracer ist auch sehr praktisch zum Netzwerk Basics sich angucken. Vor allem, weil man Step für Step alles durchklicken kann. Wie was passiert. Wir haben Packet Tracer, haben wir ja auch schon im Stream. Guck mal, zeigen wir mal das geile Archiv. Packet Tracer. Guck hier, sieht man's doch. Packet Tracer. Da werden die Pakete getracert. Und das Nice am Packet Tracer ist halt, dass man einzelne Steps, man sieht's ja hier, man kann jetzt im Simulator auf Weiter klicken. Und dann sieht man, Paket geht dahin, dahin, dahin und kann dann auch reinschauen, was da drin steht. Das ist kostenlos übrigens, ja, kann sich jeder runterladen. Man braucht einen Cisco Academy Account, aber den kann man sich kostenlos erstellen. Auch mit Fake-E-Mail-Adresse. Also das ist sehr praktisch, das Ding. Ja. Bzzzt. Ja, es ist seit gestern ist das durch. Ja, nice. Also, ich finde Packet Tracer eine richtig gute Sache. Also, ich würde nicht unbedingt sagen, dass das zu Kernaufgaben von einem Anwendungsentwickler gehört, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll und zu einem gewissen Grad auch notwendig, dass man Netzwerk Basics checkt. Und mal so die grundlegenden Sachen an einem Switch zu konfigurieren, ist auch nicht verkehrt. Könnt ihr euch noch an das Video erinnern von diesem gestellten Ausfall, wo der Ausbilder den Port runtergefahren hat und dann neben dem Azubi stand und ihm die ganze Zeit irgendwie gesagt hat, was er tippen soll und eigentlich schon wissen müsste und so? Nico hieß der Azubi, genau, hab ich mir gemerkt, wo ich mir gedacht habe, Alter, der Ausbilder geht mir auf den Keks, Mann. Nico hätte das ohne Probleme alleine hingekriegt, ohne den Typ daneben. Ah, ist Übungssache. Spricht ja nichts dagegen, du kannst ja den Packet Tracer auch bei dir daheim mal draufhauen und ein bisschen rumklicken. Da kommt man schon dahinter. Aufgeregt habe ich mich ja schon ein paar Mal. Was fällt dir denn schwer an den Cisco-Netzwerk-Sachen? Also was ich schwierig finde, generell jetzt bei Cisco-Konfiguration, nicht so sehr Netzwerk-Basis, Cisco-Konfiguration, man muss sich halt erstmal ein bisschen an die CLI gewöhnen von den Switchen. Und ich habe die Hälfte auch schon vergessen. Ich weiß nur noch, das erste, was man macht, ist N, EN und dann Conf T. Mehr weiß ich nicht mehr. Ja, und No Shutdown für den Port. Und Show IP, Fragezeichen, wenn man nicht weiter weiß. Ja, CLI ist tatsächlich ein bisschen kompliziert, weil man halt in diesen Cisco Way sich reindenken muss. Subnetze vergeben ist easy. Subnetze vergeben, startest du einfach deine Linux-Kiste. Okay, das darfst du aber in der Arbeit wahrscheinlich nicht verwenden. Aber Subnetzing musst du zumindest während der Ausbildung ein bisschen checken, weil das kommt auch in der Prüfung dran und das wollen die immer mal wissen. Ich kann es auch nur noch mit sehr viel Hirn verdrehen. Aber später macht man das einfach so. Ups. Später würde man das... What the... Hallo? Ich würde gerne hier reintippen dürfen. Ja, nice. Später sagst du einfach IP-Kalk. So.
Easy as a fuck.
Easy.
Und dann hast du deine Netzaufteilung, ja? Natürlich kannst du das nicht in der Arbeit verwenden. Kriegst sogar Binary-Ansicht. Aber wie gesagt, in der Arbeit kannst du es nicht verwenden. Das heißt, du musst das irgendwie zumindest mal kurzfristig für die Arbeit in deiner Abschlussprüfung während der Ausbildung checken. Danach kannst du es wieder vergessen. Ich würde nicht sagen, dass das EATS ist, weil ich habe das mal verstanden. Und ich glaube, jetzt würde ich mir da bei komplizierten Sachen auch schwer tun. Ja, die IHK ist nicht bekannt dafür, realitätsnah zu sein. Ja genau, das ist so eine typische... Also Klasse B wird man ja heute nicht mehr wirklich sagen. Aber das ist eine typische Frage. Insgesamt soll mindestens 2000 sein. Wie viel Bits muss da raus? Ja. Das ist so eine typische IHK-Frage. Also ist das bei dir anders? Darfst du den IP-Calculator verwenden in der Arbeit? Oder in der Abschlussprüfung? Was das sagt? Das sagt easy as fuck, sagt das.
Easy as fuck. Easy as fuck.
Easy as fuck, sagt das. Das kann auch sagen. Das ist ein koreanischer, eine koreanische Text-to-Speech-Engine, die wir auf Aussprache Ultra Happy umgestellt haben. Deswegen klingt die auch so glücklich, wenn sie easy as fuck sagt.
Easy as fuck.
Oder
360 no scope. Nice.
Oder.
Subscriber.
Deswegen klingt die super happy. Weil man konnte bei dieser Text-to-Speech-Engine konnte man irgendwie so Begeisterungsgrad einstellen. Und wir haben den voll hochgedreht. Deswegen kann ich auch sagen.
Prime. Subscriber.
Subscriber. Internet während der Prüfung. Okay, da würde ich mir Gedanken machen, ob man nicht einfach einen Chat aufmacht und die Leute fragt. Also. Was ist das für eine Text-to-Speech-Engine? Ich habe keine Ahnung mehr, wenn ich ehrlich bin. Wir können mal nachgucken. Irgendwo hier ist das Source Code davon. Das ist uralt. Das ist noch .NET Framework 4.8 oder sowas. Ich habe hier gar nichts mehr drauf. Wo könnte das drinne sein? Models? Nein. Nein. Help? FFmpeg? Nee. Services? Text-to-Speech-Service. Das klingt gut. Notepad ist das Beste für C-Sharp-Code. Das wissen wir alle. Text-to-Speech-Service. Wir verwenden API-Key-Leaked oder was auch immer. API-Key-Leaked. Wir verwenden hier API.voicetext.japan Speaker Hikari. Hier, Emotion Happiness. Die sind umgezogen, ja, aber die API funzt anscheinend immer noch. Wobei, nee, ich habe mir das ja lokal zwischengespeichert, vielleicht. Hier, Happiness Emotion Level 4. Mehr ging nicht. Und deswegen klingt die so ultra glücklich, wenn sie sagt Subscriber.
Subscriber!
So, dann lass uns mal ShitHub-Trends angucken der letzten Woche, ob da irgendwas Spannendes drin ist. Was trendet denn hier? Was haben wir denn? AI, juckt mich nicht. AI. Space Drive. Das hat letztens irgendjemand empfohlen, dass ich mir das mal angucke, aber. Cross-Plattform File Explorer. Written in Rust. Ist das wieder so ein Tool, wo der einzige Charme ist, dass es written in Rust ist? Oder was kann das Geiles? Das ist ein File Explorer. Pog! Sieht ein bisschen aus wie ein Electron, wenn ich ehrlich bin. Ist es aber anscheinend nicht. Scheint High IQ Shit zu sein. Keine Ahnung. Brauche ich wahrscheinlich eher nicht. AI. Oh, Rust. Oh, guck mal, hier kann man lernen, wie man Android mit Rust programmiert. Sales. Monka. W, Alter.
Monka W.
Open Source IDE Testing, das ist quasi Postman in mit eigenem IDE-Style-Fenster. Homepage. AI was so Schlimmes an Salesforce, das ist für nix. Das ist genauso was so schlimm an SAP, das ist so Ultra Business Enterprise Nerv Software. The most advanced embedded vector search engine. Okay, Leute, ich habe absolut keine Ahnung, was das überhaupt sein soll, aber es ist in Java entwickelt. Das ist, bringt mir für meine meisten. Tja. Blazing, es ist entweder blazingly fast. Oder es funktioniert nicht. Okay, dann wir gucken uns das jetzt mal. Zeig mal ein Bild davon. Open Source IDE for Exploring and Testing APIs. Lightweight Alternative to Post. Okay, ich hätte jetzt eher gedacht, dass Postman eine Lightweight Alternative ist. Aber gut, dann gucken wir mal, was daran Lightweight ist. Sieht ein bisschen aus wie ein Visual Studio Plugin. Es ist bestimmt Electron, oder? Chatke, was meint ihr? Elektron-Basis oder nicht? Ich tippe ganz stark auf Elektron-Basis. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja Team Curl. Ich benutze eigentlich hauptsächlich Curl und weder Postman noch dieses komische in JetBrains IDEs für einfach Curl und gut ist. Ja, mir ist auch klar, irgendwelche Kommunikation geskriptet ablaufen lassen ist natürlich in Curl nicht so easy wie vielleicht in anderen Sachen und aufzeichnen ist mit Curl auch nicht und so. Ja, man kann nicht alles mit Curl machen, was man mit den anderen machen kann, aber in der Regel, ja, irgendeine api.curl und ein bisschen JSON hinschicken, das geht mit Curl wunderbar. Ich werde mit dem ganzen Zeug nicht warm. Ich habe seit langer Zeit Postman installiert und ab und zu benutze ich das auch mal, aber hauptsächlich 99% Curl. Ja, klar, ich verstehe den Anwendungszweck schon. Wenn du dir irgendwelche Sachen scheren willst, zum Beispiel irgendwelche Tests, dass du sagst, hey, wir haben hier 50 Sachen und nicht jeder muss sich was Eigenes ausdenken. Und, verstehe ich alles. Aber bei mir reicht trotzdem zu 90% und zu 99% Curl. Und eine Sache, die mich auch bei Postman nach einer Weile abgeschreckt hat, ist, dass die mich mittlerweile dort auch für irgendein API-Testing-Tool zu irgendeinem Account nötigen wollen, immer. So, das ist bestimmt auf Electron-Base. Lasst mal gucken hier. Wo ist denn überhaupt der Source-Code? Chatke.
Wie geht es?
Ja. Source. Moment, wir gucken einfach in die Package-JSON. Electron! Ja. Hä? Was sonst? Wie kann man APIs testen, wenn es ein Offline-Tool ist? Oder habe ich nicht alles... Naja, dann nicht. Wenn du aber eine eigene Software, wenn du was Eigenes entwickelst bei dir, startest das auf dem Entwicklerrechner und willst dann irgendwelche Tests durchlaufen lassen oder irgendwas ausprobieren, dann kann das durchaus sinnvoll sein. Ansonsten, wenn das Netzwerkzugriff braucht und du bist offline, dann ja, kannst du es natürlich nicht ausprobieren. Aber was... Also, diese Tools haben ja viele Möglichkeiten. Was ich ganz gut finde, du kannst auch beispielsweise bestimmte Sachen mitschneiden und dann replayen lassen und sowas. So, was haben wir sonst noch? AI? AI? Keine Ahnung, was das sein soll. Nee, ist es nicht. NeoVim. Steht übrigens auch noch auf dem Plan, dass wir uns das näher angucken, aber nicht LazyVim, sondern NeoVim from Scratch. AI. IT-Tools. Soll das sein? Hä? Weiß es nicht. JavaScript. Bert. Witz 2 Backbone with Bert. Ich weiß nicht, was es ist. Im Zweifelsfall würde ich mal auf AI tippen. Tabby, okay, ja. Wenn man unbedingt unter Windows unterwegs sein muss. Laura? Haben wir im Stream auch schon mal ein bisschen mit rumgebastelt. Local API Testing, ChatGPT for free. AI-Zeug. Ja, nicht so spannend diese Woche, was es gibt. Today, was ist denn hier Bleeding Edge auf GitHub? Postgres Driver für Go. Okay. Kubernetes Autoscaler. Move it for ROS 2. Ist das RuneScape Online oder was ist das? Was bin ich hier überhaupt sehend? Nee. Was? Was ist das? Robot Software Component? Okay, es hat nichts mit RuneScape zu tun. Roboter Framework, okay. High Performance Chatbot Framework. Coggers VLM. Deno. Ja. Also diese Woche war nicht so viel Trendendes dabei. Also was mich interessiert hat. Oh Mann. Ja. So, was haben wir denn hier auf YouTube heute? Gucken wir uns mal an. Nee, das wollte ich mir noch angucken, lul. Fachinformatiker Systemintegration vom Arbeitsamt. Was erzählen sie uns denn? Da bin ich mal gespannt. Was erzählen sie uns denn darüber? Das wird was. Dice of Grinch. Ja, vielleicht taugt's auch. Ich muss mal kurz gucken, initial, ob das Sound richtig stimmt. Ja. Oh, jetzt wird's ein bisschen laut hier. Aber ich glaube, die Lautstärke ist gut. Also, schauen wir mal. 3 Minuten vom Arbeitsamt. Was gibt's hier? Also, eins muss ich mal sagen. Ne? Ich habe mir ja teilweise diese Videos ganz gerne angeguckt. Und die sind auch jetzt per se nicht schlecht oder so. Aber ich habe fast den Eindruck, jedes Video, was ich empfohlen kriege von Hardware-Deals, ist mittlerweile nur noch, ich habe mir eine Grafikkarte von AliExpress gekauft, ich habe mir einen China-CPU gekauft, ich habe mir einen China-Komplett-PC gekauft, ich habe mir China aus China importieren lassen. Alter, man gibt's nicht mal was anderes. Ich verstehe es aber auch, das läuft halt gut. Kann man ja gar nichts dagegen sagen, aber es ist echt immer der gleiche Kram. Zumindest was mir empfohlen wird. Vielleicht wird mir auch nur das Zeug empfohlen, weil es das Einzige ist, was ich mal angeklickt habe in letzter Zeit. Okay, also, was erzählt ihr? Was machen die da eigentlich gerade? Okay, er trägt Monitore rum, das ist schon mal... So. Und jetzt stecken sie ein ganz, ganz kurzes Kabel in ein Patch-Panel rein. Und dann haben sie es reingesteckt. Gachibas. Bup, 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 bup.
Die Ausbildung FachinformatikerIn für Systemintegration ist abwechslungsreich. Hier arbeitest du mit Hard- und Software, außerdem bist du Problemlöser. Sollten Kollegen Probleme am Computer haben, stehst du mit Rat und Tat zur Seite.
Nee, das ist das Letzte, was ich mache bei mir auf der Arbeit. Endkundensupport, Alter. Nein, nee, Endkunde ist das falsche Wort. Wie nennt man das? User Support. Ich würde da keine zwei Tage das machen, ey.
Wenn Probleme am Computer haben, stehst du mit Rat und Tat zur Seite.
Also meine Lieblingsfächer und besten Fächer in der Schule waren Mathe und Informatik, was denke ich mal logisch ist.
Wir hatten auch Informatik, das hieß IT-Systeme bei uns in der Schule. Und wisst ihr, ich glaube, ich habe es schon 500 Mal erzählt. Wisst ihr, was wir gemacht haben in dem Fach IT-Systeme bei mir in der Schule? Also bei mir in der Schule heißt, das war 2000 rum so. 1999, 98 und so. 98 oder so war das, glaube ich, das letzte Jahr, oder? Ich meine, ich bin 1984 geboren. Das heißt, man kommt mit 7 oder so in der Schule, 98 oder sowas. Mit 14, 15, vielleicht 99, sowas. Ja, wir haben Office gemacht. Wir haben fast nur Office gemacht. Wir hatten einen Lehrer, der hatte keine Ahnung eigentlich von Technik. Das Einzige, was der konnte, ist, in Word irgendwelche Briefe schreiben oder Excel. Wir haben sogar Access benutzt. Access, Alter. Die größte Shit-Software aller Zeiten. Und man hat bei dem immer eine 1 bekommen, bei dem Lehrer, wenn man die Dokumente lila gefärbt hat. Das ist kein Witz. Dann hat er immer, ich weiß, ist cringe und ich hab's auch schon 5-mal erzählt, dann hat er immer gesagt, Laila, 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 und dann hat er eine 1 gekriegt. Du musstest einfach nur das Dokument lila färben. Es war schon weird, champig alles. Also 10 Finger schreiben haben wir da nicht gelernt, weil das konnte der Kerl selbst nicht. Ich kann es bis heute nicht. Leute, Frage, wer von euch kann blind 10 Finger schreiben? Bloated? Nope. Okay, 2 Leute, 3 Leute, 4 Leute, 5. Okay, also wir haben ein paar, die das können. Und okay, jetzt machen wir das andere Extrem. Wer von euch, aber das dürften wahrscheinlich die wenigsten sein, wer von euch macht noch 2-Finger-Adler-Suchsystem? Wahrscheinlich keiner, aber wirklich. Also Leute, die sich das hier angucken, eher nicht, ja. Also 2 Finger, es ist ja so. Ich glaube, die meisten hier werden das ähnlich machen wie ich. So ein eigenes, sagen wir mal, 5 bis 8 Finger Halbblindtipp-System. Ich hab kein System, was man irgendwie System nennen könnte. Aber ich meine, hallo, Keckel, Chat, das habe ich jetzt blind geschrieben zum Beispiel. Das ist so ein, ja, eine Mischung aus Finger, wo ich denke, dass es irgendwie hin muss und auch nicht immer die gleichen Finger. Also System kann man das nicht nennen. Ja. Ja, so mache ich das auch. Also ich tippe. Und ich guck auch ganz gerne mal immer wieder zwischendurch Keck W so auf die Tastatur. Weiß nicht. Also ich habe da so ein eigenes Ding. Ja. Letztendlich, so die Standard-Linux-Dinger, also ich kann die meisten Sachen eigentlich blind treffen, aber ich guck trotzdem beim Überlegen immer mal wieder auf die Tastatur. Also ich finde so eine super krasse, auch wenn das teilweise in Videos angepriesen wird, so gibt ja immer so Videos, How-to-Productivity-Tipps und sowas. Ich muss sagen, so die super krasse Produktivitätssteigerung zu einem richtig echten 10-Finger-Blind-Tippen, glaube ich gar nicht mal. Weil 10-Finger-Blind-Tippen reicht ja gar nicht. Man müsste ja 10-Finger-Blind inklusive allen Sonderzeichen tippen können. Da wird es halt schon ein bisschen schwieriger. Ja, das denke ich mir auch. Ich kann aus allen Haltungen und Lagen hier irgendwelche Sachen ein. Ups. Ja, nice Chat. LSLA hinten dran. Beste. Popout gleich LS-LA. Mhm. Ja, also ich sehe, ihr macht's wahrscheinlich ähnlich. Ich finde auch nicht, dass das wirklich notwendig ist, weil die meiste Zeit ist man eh am Überlegen. Und am Nachdenken halt, ja. So, also schauen wir mal weiter. Also, okay, wo sind wir stehen geblieben?
Schule war eine Mathe und Informatik, das denke ich mal logisch ist.
Und, ich kenne genug, die nicht gut in Mathe waren.
Aber auch Englisch ist sehr wichtig, weil sehr viele Anleitungen
das stimmt.
oder Sachen, die man recherchieren muss.
Das stimmt. Ich muss sagen, ich war nie sonderlich gut in Englisch in der Schule. Das lag aber auch daran, weil mir die Lehrer auf den Sack gegangen sind. Ich keinen Bock. Mittlerweile, we are all sitting in one boat. Mittlerweile geht's eigentlich. Mir fehlt schlicht und ergreifend ein bisschen die Praxis, was das Speaken angeht. Aber so das, also ich meine, ich gucke die meisten Filme und Sachen auch nur noch in Englisch und lese quasi zu 90% englische Webseiten. Also da kommt man durch ohne Probleme mittlerweile. Das Reden ist Übungssache. Ich muss auf der Arbeit mittlerweile öfters Englisch reden, weil wir haben einen Spanier bei uns im Team, sagen wir, im erweiterten Team, haben wir einen Spanier. Und nachdem ich kein Spanisch kann und der kein Deutsch kann, reden wir Englisch und das geht eigentlich ganz gut. Solange sich das um technische Themen dreht, überhaupt kein Ding. Und ein bisschen Smalltalk drumherum geht auch. Ich meine, ich könnte jetzt sicherlich nicht irgendwelche mittelalterlichen, philosophischen, englischen Texte lesen oder so. Da würde ich aufgeschmissen. Aber ganz im Ernst, selbst die meisten Native Speaker in Deutsch sind, also Muttersprachler könnte man sagen, haben Probleme, ältere deutsche Texte ordentlich zu lesen. Also das würde ich mir jetzt da keine Gedanken drum machen. Und klar, ne, also aus irgendwelchen anderen Fachgebieten habe ich auf Englisch auch keine Ahnung, aber Alltagssachen und so würde ich da, denke ich, also ich müsste dort nicht verhungern und ich könnte da mich auch durchmogeln. Das wird schon funktionieren. Mir fehlt also die Sprechübung, weil außer mit unserem Spanier und das übliche Denglisch, was ich hier fabriziere, habe ich halt nichts. Ja, ich kann mich auf der Gamescom erinnern, auf der Gamescom war es auch immer so der erste halbe Tag bis Tag war immer ein bisschen Gestotter, aber danach ging's. Englisch-Stream, oh ja, ganz bestimmt. Da hat die Welt drauf gewartet, dass wir Englisch-Stream machen.
Sind und nicht übersetzt sind.
Das bringst du mit.
Okay, jetzt hab ich nicht zugehört. Okay, wo sind wir stehen geblieben? Ich muss jetzt mal das Video laufen lassen. Keckels und Lull wehst du eigentlich auch real life, ja? Ich hab doch gestern mal mit der GoPro ein Video aufgenommen, wie ich Fahrrad gefahren bin. Und dazwischen drin habe ich mal für euch ein bisschen gelabert im Hintergrund. Also wir haben uns gestern nur 2-3 Minuten Ausschnitt daraus ausgeguckt. Wir gucken uns das auch nicht komplett an. Das war nur so ein Aufnahmetest. Und ich habe im Hintergrund ein bisschen gelabert. Und ich habe allen Ernstes, während ich Fahrradfahren war, mehrfach gesagt, Monkastier, Lulwe und Keckel bestimmt auch. Also ich rede auch normal so anscheinend. Jetzt überlegt euch mal, ihr lauft an irgendeinem vorbei und er kommt euch mit dem Fahrrad entgegen und ihr hört von dem beim Fahrradfahren Monkastier. Gut, die meisten Leute werden es nicht checken. Die denken halt, der telefoniert gerade und labert dummes Zeug vor sich hin. Du würdest so keck wehen, ja, ich auch. Also, wenn ihr mal irgendeinen auf dem blauen Fahrrad rumfahren seht, in der Nähe von Frankfurt, der Monkastier sagt beim Fahren, dann bin ich das wahrscheinlich. Ah ja. Okay, also wir gucken jetzt echt das Video fertig. Ist das ein Raspberry Pi? Nee, ist es nicht. Das ist ein Dell Optiplex Micro Service Manual Handbuch.
Sehr wichtig, weil sehr viele Anleitungen oder Sachen, die man recherchieren muss im Internet,
ja,
einfach auf
das
Englisch
stimmt.
sind und nicht übersetzt sind.
Das bringst du.
Und es ist auch gut so. Das ist auch gut so, dass das nicht übersetzt ist. Ich meine ernsthaft hier. Machen wir mal, keine Ahnung. So. Alter, die Microsoft-Seite ist so kacke. Ich finde den Knopf noch nicht mal. Wo kann man. Das hat doch so einen Translation-Knopf immer oben gehabt. Wo ist denn der hin? Ist der weg? Microsoft-Seite, die macht mich so fertig. In der URL. Nee, es gibt auf der Microsoft-Seite gibt es doch immer hier so Knöpfe neben, wo man das translaten kann. Warum ist denn das jetzt weg? Ich meine, das geht auch, aber. Ja, maschinell übersetzt, ja. Ich meine, guckt euch das an, wenn man sich das hier teilweise durchliest. Man will das einfach nicht auf Deutsch lesen, ja. Das ist gut, dass, es ist gut, dass es nicht übersetzt.
C++.
Oh. Man will das gar nicht auf Deutsch lesen, oftmals. Ja. Zumal man halt auch nichts findet, wenn man nach Fehlern sucht auf Deutsch. Glaube ich nicht.
Technisches Verständnis.
Ja, das ist immer
Orientierung und verkehrt. Ausdrucksvermögen, Lernbereitschaft.
Ja, das könnte man sagen, das trifft auf nahezu jeden halbwegs Kundenorientierung und Ausdrucksvermögen. Also Kunden, je nachdem, was man als Kunde definiert, gehen mir eher auf den Keks, anstatt dass ich da sonderlich orientiert bin. Also wenn man jetzt irgendwelche Endanwender meint, die mich fragen würden, wie stelle ich in Excel das und das ein, dann wäre ich nicht sonderlich, aber das wäre auch nicht der richtige Job für mich. Leute, Excel-Kenner unter euch, wie kann ich in Excel, ich drehe nämlich immer durch, wenn ich Office-Shit verwenden muss, ja, wie kann ich in Excel alle Wörter, also wenn ich jetzt nach dem Wort KEKW suche in einer Excel-Tabelle, wie kann ich alle Vorkommnisse des Wortes KEKW highlighten lassen? Beziehungsweise wenigstens zu der Zelle springen, wo KEKW drinne steht. Aktuell, wenn ich in Excel nach KEKW suche, dann highlightet er mir jede Zeile, wo irgendwo in der Zeile KEKW vorkommt. Das ist richtig dämlich. Kannst du überhaupt nichts suchen drin. Ja, der durchsucht die ganze Mappe, aber der durchsucht jede Zeile, wo KEKW drinne kommt. Ich will die Zelle haben. Kann man nicht einstellen, zumindest nicht da. Wo in dem normalen Search-Dialog. Also bin ich. So, jetzt lassen wir das Video durchlaufen.
Bereitschaft. In der Praxis stellen Betriebe daher oft Auszubildende mit Hochschulreife oder mittlerer Reife ein.
Ja.
Die Ausbildung selbst dauert dann 3 Jahre im dualen System. Du wechselst also zu.
Machen die da? Ist es ein virtuelles Teams-Klassentreffen oder?
Ausbildungsbetrieb und Berufsschule.
Also quasi, ja, keine Ahnung.
Also wenn du zu Hause derjenige bist, der den Drucker installieren oder das Handy installieren muss, dann bist du für die Ausbildung zum Fachinformatiker mit Systemintegration genau richtig.
Drucker.
Das lernst du. Den Aufbau und die Installation von Hard- und Software, das Programmieren und Coden, Kundenumgang im Anwendersupport.
Oh, hör mal auf! Das würde mich instant abschrecken! Alter, ich würde im Leben nicht diese Ausbildung anfangen mit dieser Beschreibung, Mann. Kundensupport, Kundenumgang im Anwendersupport, Drucker installieren. Wenn das, hätten die mir das angekündigt damals, hätte ich im Leben nicht diese Ausbildung gemacht. Glücklicherweise habe ich mit Kundensupport und Druckern auch nichts zu tun.
Also in dem Beruf hat man regelmäßigen Kontakt zu anderen Menschen, da man wirklich tatsächlich die betreuen muss in ihren IT-Problemen, in ihren täglichen IT-Problemen.
Das stimmt überhaupt nicht. Das schwebt vielleicht der IHK oder dem Arbeitsamt vor. Das ist ganz entscheidend davon abhängig, wo, in welcher Firma und sag mal, in welchem Team, in welcher Position, wo man seine Ausbildung macht. Ich würde sogar sagen, die wenigsten Fisis machen reinen Druckerwechselsupport. Ich meine, vielleicht bin ich da auch ein bisschen vorbelastet. Ich habe ja die Ausbildung damals bei einem Internetprovider gemacht und da war mit Endkunden nix für uns. Und ich hatte nie großartig Endkundenkontakt. Aber Endkundenkontakt, das ist das Nervigste und Schlimmste, was ich mir täglich vorstellen könnte. Den Job würde ich nicht lange machen. Ich habe hier eine ganze Weile in der Nähe von unserem Support gehockt. in der alten Firma. Und das war kein reiner, also das war, was heißt kein reiner, das war kein Endkundensupport. Also da hat nicht irgendjemand angerufen und hat gesagt, hier beim Login kommt ein Fehler oder sowas. Da riefen interne Leute halt an bei bei Problemen mit irgendwelchen Services, wo dann nachgeguckt wurde, ah, guck mal hier, Service ist auch gerade irgendwie im Monitoring down oder was auch immer. Und das, was ich da schon mitbekommen habe, ging mir schon immer auf den Sack. Und das war kein richtiger Endkundensupport. Das war nochmal eine Nummer besser. Und das war schon übelst nervig. Also mein einziger längerer, oder was, längerer Kontakt kann man nicht sagen. Also Kontakt mit Endkunden war mal, wo ich eine fehlgeleitete E-Mail bekommen habe. Unser System geht nicht. Und die E-Mail war falsch. Die war eindeutig falsch bei uns. Und ich habe mich dazu erbarmt, auf diese E-Mail zu antworten und habe ihr geschrieben, sie ist bei uns falsch, aber wenn sie mir sagt, um welches System es geht, dann kann ich die Anfrage vielleicht weiterleiten an jemand, der sich damit auskennt. Und ihre Antwort war nur noch, ich meine das System, mit dem wir täglich arbeiten, 500 Ausrufezeichen. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Da habe ich einfach gedacht, na, dann viel Spaß. Eine ultra bescheuerte Antwort, oder? Was weiß ich? Ich weiß gar nicht, wer das ist.
Und deswegen ist es wichtig, dass man da auch ein bisschen empathisch und geduldig an das Thema angeht.
Oh ja, da bin ich genau der Richtige für.
Beruf abwechslungsreich ist.
Laptop geht aus. Neue Maus und Headsets. Schutzglas Handy-Defekt. Tabulator bleibt stehen, friert ein. What? Ey, das würde ich keine 2 Tage aushalten. Das wäre echt der blanke Horror. Mal ganz davon abgesehen, anscheinend haben sie nicht allzu viel zu tun, wenn innerhalb von ein paar Tagen das Einzige, aber also nee, da hätte ich wirklich keinen Bock drauf. Dark Zone, das passt einfach. Die Leute sind teilweise richtig planlos. Also, oh, da hätte ich so keinen. Ich meine, nichts gegen Leute, denen das Spaß macht. Es gibt bestimmt Leute, die haben da irgendwie, die erfinden da ihre Erfüllung drinne, IT-Support zu machen. Es mag auch seine schönen Seiten haben, wenn du Leute hast, die sich dann freuen, wenn es funktioniert und alles. Aber ich würd's keine 2 Tage aushalten. Ja, Wurzel der Problembeschreibungen sind auch mal oft so ein Ding. Manchmal liegt es daran, dass die Leute es selbst zu gut kennen und die Hälfte skippen oder selbst nicht wissen, was Sache ist.
Hat einfach so viele verschiedene Sachen, die auf einen zukommen, vor allem wenn man dann in die Richtung von Support geht, was man da hat,
oh,
dann
kommen
einfach ganz verschiedene Fälle immer, weil jeder andere Mitarbeiter oder Kunde, mit dem man da zu tun hat, hat sein ganz eigenes Problem, an das man sich dann ransetzt und das versucht zu lösen.
Als Fachinformatiker für Systemintegration findest du in fast allen Wirtschaftsbereichen Arbeit.
Aber ein bisschen Schrauben würde ich schon ab und zu mal gerne machen. Mache ich halt gar nicht mehr. Ich meine, wann war ich das letzte Mal im Rechenzentrum? Ewig her. Ich überlege gerade, wann war ich das letzte Mal in einem Rechenzentrum? Bestimmt ein Jahr, locker. Locker ein Jahr her. Kann mich jetzt gar nicht dran erinnern. Also ändern sich die Zeiten von täglich durch mehrere Serverräume laufen zu mal irgendwann vor einem Jahr vielleicht.
Jedes Unternehmen oder Behörden, Computer oder Programme.
Also in der Ausbildung lernt man die komplette Netzwerkinfrastruktur aufzubauen. Alle Hardware-Komponenten lernt man kennen.
Alle.
Die auch warten.
Nicht einfach Hardware, alle Leute, alle Hardware-Komponenten.
Behalten. Sie können Software verteilen auf alle Clients, auf alle Rechner.
Solange es Windows ist, wahrscheinlich.
Einer Meister- oder Technikerprüfung, zum Beispiel im Bereich.
Niemand juckt das doch, Alter. Juckt irgendjemand wirklich die weiterführenden Physi aus? Also es gibt ja, wenn du Physi gelernt hast, kannst du bei der IHK ja noch, da gibt es ja noch so Weiterführungsdinger. Gibt es irgendjemand, den das juckt?
Technische Informatik oder einem Studium an einer Fachhochschule, zum Beispiel Informationstechnik.
Vielleicht schon. Ich habe noch nicht einen gesehen, bis jetzt zumindest.
Bildet die Schnittstelle zwischen Technik und Anwender. Wenn du gerne anderen bei Problemen hilfst, Freude an Technik und Tüfteln hast, dann bist du hier richtig.
Ja, das stimmt.
Fachinformatikerin für
System. Freude an Technik und Basteln ist natürlich sinnvoll.
Integration ist ein gefragter Beruf mit Perspektive.
Ja, das stimmt auch. Die Vorstellung von dem Beruf hätte mich jetzt halt komplett abgeschreckt, ihn zu machen. Weil wenn eines der Kernsachen Endkundensupport oder generell Support ist, da wäre es bei mir halt schon vorbei gewesen, ja. Da muss man sich so viel mit anderen Menschen auseinandersetzen, da kriegst du ja Zustände. Also mit nicht technikinteressierten anderen Menschen, da drehst du ja am Rad, ja. Was verdient ein Tennistrainer? Wahrscheinlich ganz gut, solange er Leute hat. Also pro Stunde gut, aber er wird nicht den ganzen Tag trainern. Oh, was haben wir denn als nächstes? MetaQuest 3 im Test. MetaQuest, ist das der Nachfolger von Oculus? Weil Facebook hat, also Meta hat ja das gekauft damals. Ich blicke bei den Produktbezeichnungen da nicht mehr durch. Zumindest hat die erste Oculus Rift ja diesen riesen, vor so 5-6 Jahren, diesen riesen neuen VR-Hype ausgelöst. Oder das ist schon länger her, wahrscheinlich eher 7-8 Jahre. Wo dann alle gesagt haben, ja, jetzt endlich VR, jetzt Durchbruch. Aber nein, war es halt auch nicht so. Update sich der Chromium bei dir immer selbst? Ja, beim Start zeigt er einen Update-Dialog an, ob ich upgraden will oder nicht. Aber nee, über WinGet nicht. Ja, ich glaube, das ist schon wieder so lange her mit den VR-Brillen. Guck, man kann sich das ganz einfach überlegen. War es vor Corona? Ja. Das heißt, es ist schon mal 3-4 Jahre her. War es aktuell auf einer der Gamescoms, wo ich zuletzt gewesen bin? Ja. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Also insofern muss das 6-7 Jahre her sein, wo dieser VR-Hype war. Genau, und der Hype ist schon wieder vorbei. Das heißt, es muss eine Weile her gewesen sein. Welche Windows-Packager? Wenn überhaupt tatsächlich WinGet, aber das meiste wird installiert und dann halt mit dem jeweiligen Updater, die fast jede Software mitbringt, geupdatet. Wo wir gerade dabei sind, ich glaube, ich muss VLC updaten. Nein, muss ich nicht. Ich habe gestern schon geupdatet. Okay.
Konferenzraum. Guck mal hier, so sieht unser Konferenzraum aus, wenn ich durch die neue MetaQuest 3 durchgucke. Das meiste ist echt, aber das Loch da in der Decke, das ist natürlich Computer.
Nein, das hätte ich jetzt gedacht, das ist auch echt.
Guck mal hier, so sieht unser Konferenzraum aus, wenn ich durch die neue MetaQuest 3 durchgucke. Das meiste ist echt, aber das Loch da in der Decke, das ist natürlich Computergrafik. Ja gut, und auch die Monster hier. Wenn ich das will, kann ich aber auch nahtlos zwischen meiner echten Umgebung und einer komplett künstlichen VR-Welt umschalten. Das sieht ziemlich cool aus. Und wenn ihr jetzt denkt, ist das nicht genau wie bei der Apple Vision Pro? Ja, da habt ihr recht, nur dass die Quest 3 statt 3200 Euro halt nur 550 Euro kostet.
Also die Apple Vision, das wird irgendwann in ein paar Jahren vielleicht mal interessant, wenn es dafür ordentliche Anwendungsgebiete gibt. Das jetzt ist eher was für Bastler und Entwickler.
Die MetaQuest 3 ausführlich getestet und zeigen euch, wo die Unterschiede zur Apple-Brille
sieht ein bisschen aus wie das Ding, was Sam Fisher früher aufhatte.
Liegen, aber natürlich auch
wie bloß die
Quest 3 im Vergleich zu günstigeren Headsets wie der Quest 2 oder der Sony PSVR 2 abschneidet. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei
Dut.
Dieses Video wird gesponsert von HP. Stellt euch mal vor, ihr sitzt an eurem Schreibtisch und arbeitet an einem super wichtigen
Projekt. Okay, das war ein Sponsor, den sieht man nicht oft.
Nicht an eurem Schreibtisch, sondern im Hotel zum Beispiel. Und plötzlich schwarzer Bildschirm, nichts geht mehr. Panikanfall? Nein. Denn wenn euer Laptop das HP CarePack hat, dann kriegt ihr 3 Jahre Vor-Ort-Service und telefonischen Support. Statt jetzt lange zu googeln, wo das Problem liegen könnte, ruft ihr einfach
Die aktuelle 3D-Brille oder die aktuelle VR-AR, was auch immer, Brille ist eindeutig für Entwickler und Bastler. Da ist noch nichts für Endkunde gedacht. Das kommt erst noch. falls da was Gescheites bei rauskommt.
Einer dedizierten Support-Hotline an.
Was hältst du von HP-Druckern? Ich würde nicht so unbedingt nach dem Hersteller gehen. Ich halte prinzipiell von allen Druckern nichts, die noch Tintenstrahldrucker sind. Oder Tintenstrahldrucker, egal welcher Hersteller. Tintenstrahldrucker sind einfach abfuck größter Shit ever. Laserdrucker, vollkommen okay. Egal von welchem Hersteller. Am besten ist natürlich, wenn man ein Farblaser-Multifunktionsding hat, dann hat man ausgesorgt für die nächsten Jahrzehnte. HP. Generell, seriously, alle Tintendrucker her, das ist alles Schrott. Alles übertrieben Schrott. Man braucht eine monatliche Subscription, darum man drucken darf. Ja, dann würde ich es halt einfach nicht kaufen. Also ich habe mir vor einer Weile einen Brother Farblaser Multifunktionsding gekauft. Ich habe vergessen, wie das heißt. Die Dinger haben ja auch übelst bescheuerte Namen immer. Und seitdem ich den habe, keine Probleme. Ich drucke selten, aber wenn ich drucken muss, dann halt auch meistens mal irgendwie 20 Seiten oder so. Und das war beim Tintenstrahldrucker immer absoluter Ultra-Mega-Abfuck. Weil wenn du nur ein paar Mal im Jahr druckst, musst du danach erstmal Düsenreinigung machen, da funktioniert es wieder nicht richtig. Richtig scheiße. Und jetzt Laserdrucker vom Tablet Airplay. Wie heißt das? Airprint war das. Dings, drucken, zack. 20 Seiten ausgedruckt, fertig. Du druckst aber wahrscheinlich auch, wenn das Tinte ist, dann druckst du wahrscheinlich aber öfters als ein, zweimal im Jahr. Also ich kaufe doch kein Abo, um mit meinem gekauften Drucker zu drucken. Also ich spinne ja. Also das Brother-Ding ist wirklich ganz nice. Leider haben die Dinger wieder komplett wirre Produktbezeichnung. Nämlich, obviously heißt das Ding, mir gekauft habe, Moment. Es heißt wenn jetzt da der Produktname noch irgendwie dabei stehen würde. Hier. MFC, so heißen die Brother-Dinger ja alle, L3750CDW. Alles klar, Chat, ich finde, es ist komplett obviously, was dieser Produktname meint. MFC L3750CDW. Ganz klar. Ich glaube, das Einzige, was ich erkenne, ist W ist Wireless. Color. Ah, Duplex. Okay, wenn man es weiß, ergibt es sogar Sinn, aber griffig ist was anderes. Laser 3750, warum auch immer. Ja. Ein OCR-Scan, keine Ahnung, ob das OCR-Scan hat. Juckt mich auch nicht, ob das OCR-Scan hat. Wenn ich OCR brauche, dann scanne ich es und mache OCR mit irgendeiner eigenen Software dafür. Ja, das Ding hier. Das ist zwar ein bisschen größer und vielleicht übelst Overkill für jemanden, der nicht oft druckt, aber es funktioniert einfach. Und da wisst ihr, was das Beste ist? Was man in Deutschland ja immer noch ab und zu braucht. Es hat ein Fax. Man kann damit Faxe schicken, wenn man will. Guck, er druckt, er kopiert, er scannt und er faxt. Aber er kann nicht faxen bei mir, weil ich kein Telefonkabel eingesteckt habe. Ich habe auch nicht vor, ein Telefonkabel einzustecken. Aber ich könnte ein Telefonkabel einstecken, wenn ich will. Da werden Faxen gemacht, ja. Ich schicke keine Faxe mehr. Und wenn, würde ich gar keinen Fax damit schicken, sondern über irgendeinen Webservice. Aber immerhin, man könnte Faxe schicken und dementsprechend ist er auch Deutschland-Behörden-ready. Chatke, mich hat gar keiner ans Trinken erinnert in letzter Zeit. Das ist schlecht, jetzt habe ich ganz rauen Hals. Ich muss noch was trinken. Fax denn wirklich noch jemand? Ja. In Deutschland ist Fax immer noch recht beliebt. Guck mal bei irgendwelchen Behörden. War es nicht sogar so, dass am Anfang von Corona die Zahlen noch per Post übermittelt wurden oder per Fax? Und wenn das Fax samstags eingetroffen ist, war keiner da, der es lesen konnte und so komische Dinger? Also mich würde das nicht wundern, wenn es heute immer noch so wäre, dass viele Faxen machen. Indirekt gibt's das ja schon. Du kannst heute Faxe schicken über deinen Telefonanschluss, der eigentlich ja eigentlich nur noch ein VoIP-Anschluss ist. Ja. Also Fax ist in Deutschland immer noch angesagt.
Von 8 bis 17 Uhr für euch da, auch aus dem Ausland. Und die versuchen dann zuerst remote das Problem mit euch zu lösen. Sollte das nicht klappen, kommt ein von HP autorisierter Techniker oder Technikerin zu euch, die das Gerät entweder mit einem Ersatzteil reparieren oder gleich ganz austauschen.
Laut HP können in der Regel 80% der Probleme spätestens am nächsten Werktag gelöst werden.
Heißt, ihr müsst das Gerät nicht irgendwo hinschicken.
Wisst ihr, was geil wäre? Wenn die ein Notebook ausliefern würden, das durch Laufen kaputt geht. Das wäre auch Pog.
Erstmal warten, sondern es kommt garantiert jemand zu euch mit der Lösung. Klingt gut, oder? Ja, das HP Care Pack ist Teil des HP Hardware Services and Security Bundle und direkt beim Kauf von ausgewählten HP-Rechnern dabei. Ganz ohne Aufpreis. Mehr dazu in der Videobeschreibung.
Ob das so ein Verkaufsargument ist?
Ich bin ja schon seit Jahren so ein VR-Typ.
Ich gar nicht.
Wie kommst du darauf, dass ich mich für VR interessiere?
Deshalb ist die Quest 3 für mich eine echt große Sache, weil der Vorgänger Quest 2 mit ziemlichem Abstand das meistverkaufte VR-Headset aller Zeiten ist. Man geht von fast 20 Millionen verkauften Stück aus. Anders als PC-Headsets wie der Valve Index oder der PlayStation VR 2 muss man keinen PC oder Konsole an Quest-Headsets anschließen. Die laufen komplett autark, da ist ein Android-System integriert. Man kann also einfach in irgendeinen Raum gehen und kurz mal in die virtuelle Realität springen. Ohne über irgendwelche Kabel nachzudenken. Ihr könnt die Quest 3 aber auch...
Wireless ist natürlich nice. Also das erste Mal, wo ich VR auf der Gamescom ausprobiert habe, war das alles noch mit Kabel und da ist permanent einer hinter dir hergelaufen und hat die Kabel so getragen, dass du nicht drüber fällst.
Koppeln. Es geht einfach mit dem USB-Kabel oder sogar über WLAN. Dann könnt ihr grafisch aufwendigere PC-Spiele spielen. Ziemlich praktisch. Allerdings ist die Nachfrage nach Quest-Headsets stark eingebrochen. Offenbar hat Meta doll von der Pandemie profitiert. Oh. Naja, aber nun gibt es ja neue Hardware. Meta hat uns vor Verkaufsstart ein Quest 3-Testgerät zur Verfügung gestellt. Wir haben aber auch selbst noch eins gekauft. Seit dem 10. Oktober werden die Headsets ausgeliefert. Die 128 GB-Version kostet 550 Euro, die 512er-Version 700 Euro. Das ist ein steiler Preissprung. Die Quest 2 gibt es ja mit 128.
Okay, ja, das ist ein steiler Preissprung. Man muss aber sagen, das ist immer noch ein verhältnismäßig niedriger Preissprung. Vergleicht mal das kleine iPhone 14, 15 mit dem 512G iPhone 14, 15. Da ist kein Preissprung von 100, 150 Euro. Das sind eher, keine Ahnung, wie viel? 300, 400 Euro? Für wenn du überlegst, heute kriegst du eine halbwegs schnelle Micro-SD-Karte schon für, in der Größe schon für 40 Euro. Okay, da wird vielleicht noch ein bisschen was Besseres drin sein, aber trotzdem. Also die Speicherpreise sind hyper-PPiger bei Smartphones.
700 Euro. Das ist ein steiler Preissprung. Die Quest 2 gibt es ja mit 128 GB für 350 Euro schon. Was kriegt man also für die 200 Euro Aufpreis? Ich habe euch mal drei Verbesserungen hier zusammengestellt. Verbesserung Nummer 1. Pass-Through Mixed Reality. Der wohl auffälligste Unterschied ist die sogenannte Pass-Through-Funktion.
Aber man sieht seine eigenen Hände.
Die per Kamera einfängt und in quasi Echtzeit im Headset anzeigt. Das Bild kann dann mit künstlichen Bildelementen angereichert werden, also Augmented Reality oder, wie man heute meist sagt, Mixed Reality.
Ja, ich suche den Sinn auch noch ein bisschen. Ich meine, für Games, ja, nice, aber es gibt nicht so viele VR-Games. Also Half-Life Alyx ist das einzige Game, wo ich sagen würde, ey, da hätte ich richtig Bock drauf. Vielleicht noch Resident Evil, das VR Resident Evil. Ansonsten gibt's da nicht so viel. Und für diese ganze Mixed Reality Geschichte habe ich persönlich gar keinen Anwendungszweck. Okay, seriously, wir wissen alle, und ihr wisst es auch, wofür VR am meisten verwendet wird. Es ist nicht Games, es ist nicht Mixed Reality, sondern es ist, korrekt, wie viele andere neue Technologien auch, ist VR natürlich in diesem Segment am allerbeliebtesten. Man kann es auch kombinieren mit beliebigen Sachen, okay, ja. Aber da ist VR tatsächlich schon angekommen und das ist nicht jetzt verwunderlich, weil wenn man sich mal in die Vergangenheit guckt, was Videos und DVDs und solche Geschichten, ich glaube wahrscheinlich auch die ersten, wobei Blu-ray weiß ich nicht, aber die ersten Anfänge anguckt, eines der ersten Branchen, die da aufgesprungen sind und da mitgemacht haben, waren irgendwelche Porns. Und dementsprechend, ja, war das bei VR auch klar, dass das dafür sofort am Start ist.
Das Ganze klappt mit diesen beiden RGB-Kameras hier und dem Tiefensensor in der Mitte. Im besten Fall sollte man nicht merken, dass man ein Headset aufhat, wenn man sich umguckt, aber in der Realität fällt es dann doch deutlich auf. Das Bild sieht etwas künstlich aus, etwas pixelig und manchmal wobbelt es auch ein bisschen. Aber ganz klar, das Pass-Through-Bild ist deutlich besser als bei Quest 2, Quest Pro, Pico 4 und PlayStation VR 2. Hier mal zum Vergleich der gleiche Raum mit der Quest 2, der Quest Pro und der Quest 3. Ja. Meta gibt keine konkreten Spezifikationen an, sagt aber, dass das Pass-Through-Bild eine doppelt so hohe Auflösung hat wie bei der Quest Pro und eine 10-mal so hohe wie bei der Quest 2. Außerdem ist das Bild farbig, bei der Quest 2 war es noch schwarz-weiß. Also ich muss sagen, dass das Pass-Through für mich wirklich eine ganz neue Erfahrung war, denn zum ersten Mal konnte ich mit einem aufgesetzten Headset Text auf Displays ablesen, also auf Computermonitor oder Smartphone. Das ist im Alltag super praktisch, manchmal schon irgendwas nachgucken will und man dafür nicht das Headset absetzen.
Ja, das kann ich
große
mir vorstellen.
Frage allerdings, wie schneidet die Quest 3 im Vergleich zu Apples Vision Pro ab? Leider konnte ich die Apple-Brille noch nicht selbst ausprobieren, Kollegen von mir aber schon. Und Apple macht das Pass-Through offenbar noch einmal besser als Meta mit der Quest 3.
Kostet
aber auch bei
mehr.
Apple vergisst man laut Aussagen von Testern nie, dass man ein Headset aufhat. Das dauert wohl noch ein paar Jährchen. Ja, und was kann man damit nun machen mit diesem Pass-Through? Ja, ehrlich gesagt noch nicht so viel. Es gibt bislang erst wenige Apps, die das unterstützen. Eine sehr schöne ist von Meta selbst, die ist kostenlos, heißt First Encounters und da kommen dann so neckische Aliens aus der Decke. Was ich ziemlich beeindruckend fand, das System hat die Lampen in diesem Raum hier erkannt, das heißt, dass die echten Lampen das künstliche Loch verdeckt haben. Und besonders cool, einige dieser künstlichen Brocken sind sogar auf die Lampe gefallen, statt direkt auf den Boden. Ziemlich nice. Ansonsten könnt ihr Browserfenster, Videofenster etc. in eurer echten Umgebung frei anordnen, also so ziemlich genau das, was Apple auch bei den Vision Pro Demos gezeigt hat. Ich stehe deshalb aber auch zu 100% zu meiner Aussage, dass Quest 3 und Apple Vision Pro exakt die gleiche Produktkategorie sind. Die beherrschen die gleichen Funktionen, auch wenn viele Leute sagen, dass Apple ja nun was ganz anderes erfunden hat. Es ist aber einfach nur so, dass Apple weniger auf Spiele setzt und mehr auf Produktivität, aber es wird für die Vision Pro auch Spiele geben und für die Quest Headsets gibt es ja jetzt sogar schon Arbeitstools wie Virtual Desktop oder Horizon Workrooms. Ich bezweifle allerdings stark, also stand...
Können die denn auch Wobbly Windows? Weil ohne Wobbly Windows ist das ja alles nix.
Heute, dass viele Menschen einen ganzen Arbeitstag so ein schweres Headset auf dem Kopf haben wollen. Das gilt sowohl für die Quest 3 als auch für die Vision Pro. Meine Erfahrung ist, eine Stunde am Tag fühlt sich für mich gut an. Alles, was länger ist, ja, Kopfschmerzen. Ich bin aber wirklich gespannt, wie das weitergeht. Vielleicht täusche ich mich auch. Ach so, was aber halt wirklich auch ohne jegliche Apps praktisch ist, dass man mit der Quest 3 auch in 100% VR-Welten mit einem Doppeltipp aufs Gehäuse mal kurz die echte Welt einblenden kann. Weil man zum Beispiel was trinken will oder kurz mal nach der Katze gucken. Verbesserung Nummer 2, optische Qualität, Linsen und Display. Ganz klar, dass die Quest 3 bessere Linsen hat als die Quest 2, das sieht man instantan, wenn man das Teil aufsetzt. Statt dicken Fresnel-Linsen sind da nun flache sogenannte Pancake-Linsen drin. Der große Vorteil, die sind immer scharf. Man muss also nicht wie bei der Quest 2 und ganz schlimm bei der PlayStation VR 2 die genau in der richtigen Position vor den Augen haben.
Ich hab davon halt gar keine Ahnung. Ich hab kein VR-Headset.
Nachteil von Pancake ist, dass die Linsen mehr Licht schlucken, aber das ist meines Erachtens bei der Quest 3 kein Problem. Ich empfand das Bild immer als hell genug. Durch die Pancake-Linsen fällt die Quest 3 deutlich kleiner aus als die Quest 2. Das kann man sehr schön sehen, wenn man das Gesichtspolster da mal abnimmt.
Ja, auf jeden Fall sieht man das.
Leichter ist sie aber leider nicht. Beide Headsets wiegen ungefähr ein halbes Kilo. Was ebenfalls schnell auffällt, die Auflösung ist ein ganzes Stück höher. Pro Auge 2064x2208 Pixel, statt wie bei der Quest 2 1832x1920. Die PSVR 2 hat auch weniger als die Quest 3, nämlich 2000x2040. Apples Vision Pro ist aber nochmal eine ganz andere Sportart. Die zeigt jedem Auge mehr als doppelt so viele Pixel. Die Quest 3 hat allerdings nur LC-Displays, das heißt schwarz ist eher dunkelgrau und auch die Farben kommen nicht so knallig rüber wie zum Beispiel auf der PSVR 2 mit OLED. Dennoch, der visuelle Eindruck auf der Quest 3 ist super. Das Sichtfeld der Quest 3 ist auch gut, etwas besser als bei der der Quest 2 und fast so gut wie bei der PSVR 2 und der Valve Index, aber noch nicht perfekt. Man hat also immer noch einen leichten Klorollen- oder Fernglaseffekt. Es ist also nicht das komplette
Ich weiß halt immer noch nicht genau, wofür ich jetzt verwenden würde.
Sichtfeld ausgefüllt. Das schafft aber
deswegen bislang kein... hätte ich einen richtig nicen Anwendungszweck für mich. Ich hätte so einen Teil schon. Aber ich habe seit den Jahren, auch seit dem Hype, wo es den da drum gab, nichts gefunden für mich, wo ich gesagt habe, oh ja, dafür lohnt sich das richtig.
Consumer Headset. Was ebenfalls beim optischen System verbessert wurde, ihr könnt den Augenabstand jetzt stufenlos einstellen. Bei der Quest 2 gab es nur 3 Stufen, außerdem ist der Abstandsbereich größer. Der geht
für
jetzt
Simracing. Okay, Chat, das kann ich mir vorstellen. Wenn man auf sowas steht, Simracing, bestimmt auch DCS oder sowas, ist das, also so, Flugsimulator-Kram, ist das bestimmt auch mega. Aber, ja. Nachdem ich beides nicht spiele.
50 mm bis 75 mm. Das heißt, das Headset kann auch von Leuten getragen werden, die einen ungewöhnlichen Augenabstand haben. Ich persönlich bin da super durchschnittlich unterwegs. Ich habe genau den weltweiten Männerdurchschnittswert von 65 mm. Allerdings bin ich stark kurzsichtig, weshalb ich eine Brille tragen muss. Und das geht mit der Quest 3 genauso gut oder schlecht wie bei den Vorgängern. Also es geht, aber ich finde es unangenehm. Weil da immer irgendwas rumwackelt und weil man auch immer Angst hat, dass man die Gläser zerkratzt. Ich würde deshalb so Dioptrien-Einklick-Linsen empfehlen. Die werden ab demnächst von Meta selbst vertrieben. Da kommen die dann von der amerikanischen Firma Zenni. Oder ihr könnt die auch beim deutschen Hersteller VR Optica bestellen. Oder VR Optischen.
Optica.
Verbesserung Nummer 3, mehr Rechenleistung. Die Quest 3 ist wie alle Quests ja ein Standalone-Headset. Habe ich ja schon gesagt. Es läuft also autark ohne angeschlossenen Rechner. Denn es ist ja wie gesagt ein Rechner eingebaut, also ein Android-Mobilsystem. Und statt dem System on a Chip Qualcomm XR2 Gen 1 steckt da nun ein XR2 Gen 2 drin. Hat auch ein bisschen mehr RAM, 8 GB statt 6. Und da man auf Quest-Headsets beliebige Android-Apps sideloaden kann, haben wir mal
das ist natürlich wirklich ein Vorteil. Gerade wenn man basteln will, ist so ein Android-System unten drunter immer nice.
6 installiert. Da kommen bei der Quest 3 1706 Multicore-Punkte raus und bei der Quest 2 1470. Das ist ziemlich wenig, was aber vermutlich daran liegt, dass das Geekbench-Fenster ja in einer detaillierten VR-Umgebung angezeigt wird. Das heißt, das System nutzt den Großteil der Rechenleistung fürs Umgebungsrendering und nicht für Geekbench. VR-Apps können dagegen ja die gesamte Leistung abrufen. Schaut man sich allerdings Quest 2-Spiele an, die an Quest 3 angepasst wurden, wird die zusätzliche Grafik-Power sehr deutlich. Hier zum Beispiel Red Matter 2, links Quest 2, rechts Quest 3.
Ja, oder
hier
auf jeden Fall gibt es einen Unterschied.
Super deutlich zu erkennen. Und auch in den Menüs ist die Schwuppdizität klar höher. Meta hat es angekündigt, dass mindestens 50 vorhandene Spiele an die Quest 3 angepasst werden und es 50 neue Titel mit Quest 3 Support geben wird. Kritikpunkte. Es gibt aber auch ein paar nicht so schöne Dinge. Zum Beispiel die Akkulaufzeit. Mehr Leistung bedeutet auch mehr Leistungsaufnahme, weshalb die Quest 3 in unseren Tests oft nach weniger als 2 Stunden schon schlapp machte. Die Quest 2...
Ich finde, 2 Stunden am Stück geht eigentlich voll klar für so ein Teil. Länger willst du es wahrscheinlich eh nicht am Stück aufhaben.
Hat eine Idee länger durchgehalten. Außerdem, und das liegt wohl am kleinen Gehäuse, die Quest 3 wird wärmer. Richtig schlimm fand ich das nicht, aber ja, merkte man schon. Und in beiden Headsets steckt ein kleiner Lüfter, den nimmt man in VR nicht so richtig wahr, ist aber bei der Quest 3 definitiv etwas ausgeprägter zu hören. Richtig unbefriedigend finde ich das Softwareangebot zum Start. Die großen angekündigten Titel wie Assassin's Creed Nexus VR, Asgard's Wrath 2, Ghostbusters und Stranger Things sind alle noch nicht erhältlich. Schön wenigstens, dass umfangreiche Rollenspiele Spiel Asgard's Wrath 2 bekommen alle gratis, die eine Quest 3 kaufen. Achso, die mehr als 1000 Quest 1 und 2 Apps laufen natürlich auf der Quest 3 und wer die gekauft hat, muss die nicht nochmal kaufen. Und klar, um Apps zu kaufen
das ist
und
aber nett.
Um Quest zu nutzen, braucht man einen Meta-Account. Man braucht allerdings inzwischen keinen Facebook-Account mehr. Aber
Moment, da gibt es unterschiedliche Accounts? Es gibt einen Meta-Account und einen Facebook-Account und ein Facebook-Account ist nicht automatisch ein Meta-Account. Und,
Ohne Meta-Account geht nichts. Und ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass wenn ihr Mixed Reality nutzt, eure Umgebungsdaten, also die groben Punktwolken eures Raums, in die Cloud geschickt werden. Und dass darauf auch die Apps zugreifen können, die Mixed Reality unterstützen. Das wird benötigt, wenn ihr zusammen mit anderen Leuten in einem virtuellen Raum arbeiten oder spielen wollt, dann braucht die App die Rauminfo. Ihr könnt das deaktivieren, dass das Zeugs in der Cloud landet, dann funktionieren aber alle diese Multi-User-Sachen nicht mehr. Achso, und Meta hat wieder keine Ordnung. ordentlichen Kopfhörer eingebaut. Die Tonausgabe kommt nach wie vor aus diesem kleinen Schlitz hier und klingt zwar etwas besser als bei der Quest 2, aber schön ist das trotzdem nicht. Zumindest gibt es eine Klinkenbuchse, da könnt ihr dann einen Kabelkopfhörer anschließen. Bluetooth geht zwar in der...
Klinkenbuchse! Ja, ich bin ja begeistert, dass es sowas 2023 noch gibt. Das wurde ja vor ein paar Jahren von allen Herstellern abgeschafft. Klinkenbuchse ist outdated, overrated. Keiner hat eine Klinkenbuchse dran. Klinkenstecker. Dabei ging das für gefühlt 50 Jahre oder so ganz gut. Und es ist ja nicht so, dass das irgendwie schlecht wäre, aber es hat den Herstellern wahrscheinlich nicht so gepasst, dass man da einfach alles dran anschließen kann, was man will.
In der Theorie, aber in der Praxis hat das eine viel zu lange Verzögerung. Was ich auch noch wirklich schlecht finde, die Quest 3 wird serienmäßig mit einem ergonomisch völlig unbrauchbaren Kopfband ausgeliefert. Das schneidet nicht nur so ein hier an der Seite und an den Ohren, sondern tut auch ganz schnell an der Stirn weh. Wenn man das Teil einigermaßen regelmäßig verwenden will, braucht man einen starren Kopfriemen, der das Gewicht besser verteilt. Meta verkauft das als Elite Strap für happige 80 €, aber es gibt auch Drittanbieter, die sowas verkaufen. Jedenfalls verstehe ich
nicht, warum Meta das... Kann man nicht erwarten, dass bei... Das ist jetzt nicht ultra teuer, aber trotzdem teuer, dass da ein gescheites Gummiband oder was auch immer dabei ist, dass man das benutzen kann?
Das Headset nicht direkt mit einem brauchbaren Kopfriemen anbietet. Fazit. Bevor mein Fazit kommt, hier mal kurz der Eindruck von meinem Kollegen Jan-Philipp Wöbbeking, der die Quest 3 fürs CT-Magazin und Heise Online getestet hat.
Also nachdem ich jetzt die Quest 3 ein paar Tage ausprobiert habe, ist es wirklich schwer, wieder zur Quest 2 zurückzukehren, weil ja, das Bild ist halt nochmal eine ganze Ecke klarer und schicker und durch diese Pancake-Linsen ist sie halt auch schön kompakt, ne? Ja, und natürlich, was auch faszinierend ist, ist einfach mal diese AR-Modi und AR-Spiele auszuprobieren oder Mixed Reality, auch wenn das oft halt noch wie ein Gimmick wirkt.
Ja. Da könnte das ist halt das Ding, das ist cool und das hat so richtige, wahrscheinlich ein richtiger Wow-Effekt, das war nice. Das Problem ist, das verliert ganz schnell die Begeisterung daran. Das probierst du mal eine Woche lang immer mal wieder aus und dann startest du es nie wieder.
Und sollte mit deiner Zukunft auch noch mehr bringen in der Richtung.
Hast du auch einen Kritikpunkt an der Quest 3? Ist dir auch was Negatives aufgefallen?
Ja, also der Akku, der ist wahnsinnig schnell leer, so schon unter 2 Stunden. Ja, muss da wieder an die Ladestation. Okay. Und
Ja, sehe ich alles ähnlich. Die Quest 3 ist quasi in allen Belangen der Quest 2 überlegen. Lediglich die Akkulaufzeit ist eine Idee kürzer, aber ich hatte ja schon am Anfang gesagt, dass man eigentlich nach spätestens einer Stunde eine Pause machen will. Zumindest für mich passt das also. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch erstmals ein VR- bzw. Mixed Reality Headset zu kaufen, könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen. Ihr kriegt zurzeit kein besseres Standalone Headset als die Quest 3. Wenn ihr eine Quest 2 habt, würde sich ein Umstieg langfristig lohnen. Das müsst ihr aber nicht überstürzen, weil es zurzeit noch nicht wirklich viel an die Quest 3 angepasste Software gibt. Ja, und wenn ihr Apple-Fans seid und sehr, sehr viel mehr Geld ausgeben wollt, dann solltet ihr vielleicht auf die Vision Pro warten. Die kann zwar in der grundsätzlichen Funktionalität nicht viel mehr als die Quest 3, aber ihr bekommt höhere Auflösung, Augen- und Gesichtstracking.
Ich werde mir nach wie vor keine kaufen. Die
polierte Apple-Experience. Aber was ihr nicht kriegt, und das
kann Apple noch Quest
nur Meta bieten, die haben halt in den letzten Jahren eine Bibliothek mit über 1000 Spielen und Apps aufgebaut. Das ist meines Erachtens das größte Alleinstellungsmerkmal. Wenn ihr übrigens mehr und detailliertere Videos zur Quest 3 und über VR allgemein sehen...
Was ist das für eine Spielekategorie? Honoring Woman in VR. What? Ach nein! Sie ehren... Das ist nicht die Spielekategorie. Ich habe schon gedacht, was soll das sein? Sie highlighten Spiele, VR-Spiele von weiblichen Entwicklern. Jetzt habe ich das gecheckt. Ich habe gedacht, was zum Teufel ist das für eine komische Game-Kategorie?
Einstellungsmerkmal. Wenn ihr übrigens mehr und detailliertere Videos zur Quest 3 und über VR allgemein sehen wollt, es gibt hier auf YouTube einige sehr kompetente deutschsprachige Leute, die sich ausschließlich VR und MR widmen. Zum Beispiel Voodoo VR, MR TV, Zockstube VR und MoFun VR. Kann ich euch ans Herz legen, guckt da mal rein. Ich habe die Channel hier in der Beschreibung verlinkt. Ach so, ja, und gerne eure Meinung zu VR, MR und dem ganzen Rest in die Kommentare schreiben. Das hilft uns immer sehr herauszufinden, die
Kommentare zu eliminieren. So
und gerne
Also ich werde mir auch nach wie vor nichts kaufen. Ich habe einfach keinen Anwendungszweck dafür. So cool ich Bastelsachen und neue Technik finde, so ganz ohne irgendwas, was ich damit machen will, macht es ja dann auch keinen Sinn, sich das zu kaufen. Kann ich das anklicken, ohne dass da irgendwas Schlimmes passiert? Okay, cool. So. Oh. Ja. Beim Zuck weiß man nie. Hast du dir schon einen neuen Raspberry Pi bestellt? Ab wann ist das denn vorbestellbar? Oder ist das, oder bestellbar? Ist das jetzt schon? Berry Base, guck mal. Ja, wenn man sowas wie Simracing macht, sowas, oder DCS, Flugsimulator spielt, dann verstehe ich das. Würde ich das machen, hätte ich wahrscheinlich auch schon eins. Aber mache ich ja nicht. So, Raspberry Pi 6. Gibt's denn den hier? Pi 6. Haben die noch gar keinen drinnen stehen? Oh, mal Geizhals. Ach so, wir sind beim 5er, nicht beim 6er. Ups. Wie komme ich auf Raspberry Pi 4? Ach so, weil wir das Video gesehen haben, Pi Hole 6 vorhin, wo ich mir gedacht habe, hä? Ja, wir sind bei 5. Ja, Raspberry Pi leider nicht verfügbar. Ja, da habe ich ehrlich gesagt auch mit gerechnet. Ab 23. Oktober. Ja, dann warten wir mal ab, ne? Raspberry Pi 5. 125 ist übertreiben. Das ist das 8G-Modell, trotzdem. Nö, ich warte mal ab. Ich meine, ich brauche keinen neuen Raspberry Pi. Ich habe noch genug übrig hier und ich habe auch keine Anwendungszwecke gerade für zusätzliche weitere Raspberry Pis. Also insofern. Oh, mal abwarten. Bevor du den holst, schau das hier. Ist das? Hey! Das sind die mit dem Windows. Mit diesem komischen Windows Tuning Pack. Was ich sehr fragwürdig fand. Nee, ich glaube nicht, dass das eine sinnvolle Konkurrenz für ein Raspberry Pi ist. Und warum nicht? Weil der Raspberry Pi nicht nur Hardware ist. Der Raspberry Pi ist eine komplette Kombination aus mehreren Dingern als Plattform. Nämlich sehr viele Third-Party-Sachen, die direkt beispielsweise den GPIO-Pin-Header unterstützen als Add-on. Massig Tutorials, super offizieller Linux-Support und nicht irgend sowas Halbherziges. Also du wirst sicherlich Hardware finden, die für den gleichen Preis oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, was auch immer, deutlich performanter ist oder vielleicht auch die deutlich, ja, vielleicht modernere Plattform ist, was auch immer. Aber die Kombination aus Ökosystem ist bei, also aus der Hardware, dem Preis und dem Ökosystem drumherum, ist der Raspberry Pi unschlagbar und wird wahrscheinlich auch der 5er in nächster Zeit da nichts rankommen. Ich meine, wir können ja mal reingucken.
Ich hab's euch angekündigt.
Was will er uns?
Ich hab's euch versprochen. Das hier.
Ja, guck mal. Allein schon der Formfaktor kommt nicht hin. Die Größe meine ich nicht, aber da kannst du wahrscheinlich nicht mal irgendwelche GPIO Raspberry Pi Add-ons dran pappen, gescheit. Also wie gesagt, da gehört mehr dazu, als eine Hardware rauszubringen, die ähnlich viel kostet und performanter ist. Aber wir können trotzdem mal gucken.
Das hier ist ein Mini-PC, der so groß ist wie ein Raspberry Pi, doppelt so schnell ist wie ein Raspberry Pi, weniger kostet wie ein Raspberry
Pi. Ja, aber alles drumherum nicht hat, was ein Raspberry Pi hat.
Raspberry Pi und upgradebar ist mit PC Express 2.0 und hier das Beste, er zieht maximal 10 Watt, im Betrieb eher eigentlich so 6 bis 8. Rein ins Video, mega geil, liebe es.
Also, ich bin da äußerst skeptisch. Ich glaube nicht, dass es eine sinnvolle Raspberry Pi-Alternative ist. Aber mal gucken. Oh, ist ja gut jetzt. Wupp, 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 wupp. Wird ja viel zu laut.
Was ist das? So. Das Ding sieht aus. Schaut euch das an.
Wisst ihr, wie es aussieht? Es sieht aus wie eine SSD-Verpackung, die auf besonders fancy gemacht ist. Also eines der Riesensachen, die im Raspberry Pi ja auch auszeichnen, ist, dass du beispielsweise sowas hier einfach anschließen kannst. Du hast beispielsweise so ein Modul, das passt 1:1 auf den GPIO-Header vom Raspberry Pi drauf. Ja, hier, zack, lässt sich draufstecken und gut ist. Und schon hast du auf einen Schlag ein Relay, was du schalten kannst, Analog-Digital-Konverter, digitale Inputs, Outputs und noch ein paar zusätzliche Sachen, die durchgeschleift werden vom Raspberry Pi. Und das kannst du halt mit vielen anderen Sachen nicht so einfach machen. Dazu kriegst du eine fertige Python-Library, die auf dem Raspberry Pi gut läuft und gut integriert ist. Wenn du sowas brauchst, tun es halt andere Plattformen nicht. Zumal ich gelesen habe, dass der Raspberry Pi 5 sogar einen Analog-Digital-Konverter mittlerweile auf den GPIOs mit drauf hat. Der, glaube ich, sogar offiziell jetzt 3,3 Volt bis zu 5 Volt tolerant ist. War er ja meistens vorher auch schon, aber offiziell nicht. Nee, Moment. Oder umgedreht? Nee. Das war der Raspberry Pi. Der Raspberry Pi war ja oftmals bei den GPIO-Pins nicht 5 Volt tolerant. Oder war das umgedreht, die Geräte sind kaputt gegangen, weil er 5 Volt standardmäßig hatte? Ich glaube, der brauchte 3,3 Volt auf den GPIO-Pins. Ja. Also, allein schon aus dem Grund würde ich sagen, hast du halt, das kannst du nur mit dem Raspberry Pi gescheit machen.
Das hier ist das Sima Blade. Was ist das Sima Blade? Der Nachfolger des Sima Board kommt in dieser Verpackung. Und das hier war das Sima Board. Hier haben wir den Vergleich. Die erste Version, die zweite Version.
Moment, das Ding
habe ich. Wo sind die Unterschiede? Was können sie?
Das Ding habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Haben wir da nicht schon mal ein Video drüber geguckt? Und ich habe gesagt, das ist keine sinnvolle Alternative zu einem Raspberry Pi.
Wer noch nicht
ich weiß, erinnere mich.
Sima Board ist, das hier ist ein 8 Watt Mini PC mit PC Express 2.0 mit USB, Doppel Ethernet, Display Out, Strom und das war's. Hinten zwei SATA-Anschlüsse zeigen, RAM einbauen. Das heißt, ihr könnt den RAM.
Das Ding hat doch nicht mal einen GPIO-Header, oder?
Glauben?
Sehe ich das richtig? Ja, das ist überhaupt keine Alternative zum Raspberry Pi. Das ist eine Alternative, je nach Anwendungszweck vielleicht. Aber dann ist der Anwendungszweck wahrscheinlich auch nicht sinnvoll geeignet für den Raspberry Pi. Nee, also, es hat ja. Hat das GPIO-Outputs? Ich habe jetzt nichts erkannt, zumindest wahrscheinlich nicht. PC-Express. Ich meine, du kriegst ja so ein Add-on-Board gar nicht gescheit in das Gehäuse rein. Naja. Also wie gesagt, ich bleib dabei, das ist keine richtig gute Raspberry Pi-Alternative, weil der Raspberry Pi ein Gesamtsystem ist aus Third-Party-Sachen und vor allem super Linux-Support und ganz viele Tutorials und Anleitungen und Sachen drumherum, was man so mit anderen Boards nicht kriegt. Ich hatte ja mal den Vergleich, ich hatte mir ja mal so einen Odroid HC2 gekauft, das ist auch so ein Singleboard-Computer, der da drauf ist. Ist auch ziemlich klein, wie ihr seht. Guck hier, das ist das Einzige, was ist. Und das war leistungsmäßig damals auch schon, dieses kleine Furzding, rein CPU-technisch, besser als der Raspberry Pi. Aber ich habe es da gemerkt, der Linux-Support, auch wenn, also jetzt nicht so, dass da Windows drauf laufen würde oder so. Das gibt es nur mit Linux. Aber der Linux-Support war nicht mal not even close, wie gut das unter dem Raspberry Pi funktioniert hat. Du hattest da zig Probleme. Wir haben ja im Stream auch damit rumgebaut. Du hattest zig Probleme und irgendwann mussten wir sogar einen eigenen Kernel dafür kompilieren, dass es überhaupt USB-Geräte erkannt hat. Und das sind halt so Dinger mit, die Sachen hast du im Raspberry Pi einfach nicht. Der geht in der Regel. denke nicht, dass das eine sinnvolle Alternative ist. Glaube ich nicht. Chat, ratet mal, was es bei mir heute zu essen gibt. Ich debate euch auch nicht. Nudeln mit Lachs, korrekt. Ihr habt recht. Ja, Nudeln mit Lachs gibt's heute. Und dabei, also oben drüber, wahrscheinlich ein bisschen China-Chinesen Süß-Sauer-Sauce. Weil so Nudeln mit Lachs ohne was dabei ist ja auch ein bisschen trocken. Moin Patrick, was für Nudel? Moment. Ich glaube so die da. Fusilli. Fusilli. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, geschweige denn, ob es überhaupt italienisch ist. Oder irgendeine deutsche Erfindung, die sich italienisch anhören soll, keine Ahnung. Die hier. Ich hau ein bisschen China-Süß-Sauersoße drauf und gut ist. Reicht. Ja, Spiralnudel, ne? Das klingt. Klingt schon sehr deutsch, der Name. Half-Life 2 RTX Remix.
So.
Ich will mal nur Graphics angucken. Und das jetzt mit RTX? Also in meiner Erinnerung sah Half-Life 2 genauso aus. Okay, die Schattenwürfe vielleicht nicht, aber in meiner Erinnerung sah das zumindest so aus. No, also Ich muss eh sagen, Half-Life 2 ist von wann? 2004 oder so? Was ist das denn jetzt gerade? Ach, ich habe irgendwie den Verlauf aufgemacht, wie auch immer das war. Half-Life 2 Release Date. Oder 2004, ja. Also ich finde, Half-Life 2 ist wirklich gut gealtert. Half-Life 2 geht grafisch heute auch noch ganz gut klar. Ja, haben wir sogar schon ein paar schon von geguckt. Ja. Kenne ich, haben wir ein paar schon geguckt. Ich glaube sogar die drei haben wir schon geguckt, ja. Haben wir sonst noch irgendwas Spannendes, was nicht so lang geht, weil ich krieg langsam wirklich Hunger. Bewachtes Klo, what the fuck? Was ist das? Der teuerste Kopfhörer der Welt im Test versus AirPods Max. Ich weiß nicht, ob das ist, sind das nicht diese die mega Apple Fans hier auf dem, wobei nee, dann verwechsel ich den Channel. Da kommt doch bestimmt raus. Okay, Fazit wird sein, die 70.000 Euro Kopfhörer sind besser, aber nicht viel und deswegen alle AirPods der kaufen oder sowas. Was wird's zu essen geben? Ja, was wohl? Was könnte es wohl nur zu essen geben?
Ein Kopfhörer für 70.000 Euro.
Also das ist er nicht. Der kostet das 10.000-fache weniger, 7 Euro. Wieso wir diesen absurden Vergleich ziehen und außerdem die AirPods Max und diesen 5.000-Euro-Kopfhörer mit ins Rennen...
Ach nur! Das ist aber schwach. Nur einen 5.000-Euro-Kopfhörer.
...schicken, das erfahrt ihr gleich. Der HR1 der deutschen Firma Sennheiser ist unter Audiophilen der Referenzkopfhörer schlechthin. Auf YouTube fangen Tester regelmäßig an zu weinen, weil sie vom Sounderlebnis so ergriffen...
Okay, Das ist eben so Marketing-Shit. Das ist... Guck mal, die Leute haben sogar bei Windows 11 geweint. Aus Freude angeblich. Also, wenn die geweint haben, dann wahrscheinlich wegen anderen Sachen. Aber laut Marketing natürlich, weil sie so emotional mitgerissen waren.
Wir durften den HR1 als einer der wenigen eingeladenen Journalisten aus der ganzen Welt in der Sennheiser Manufaktur in Irland testen. Und zeigen euch, ob auch mir die Tränen in die Augen geschossen sind. Also, worauf warten wir noch?
Abfahrt. Das Ding müsste wahrscheinlich im Leben keine 70.000 Euro kosten. Das kostet 70.000 Euro, um es noch, das ist bestimmt irgendein Five-Head-Marketing-Trick, um es eben besonders noch mehr Premium wirken zu lassen. So, man hat halt einfach das Beste gebaut, was man bauen konnte. Hätte es dann entweder für 8.000, 9.000 oder 70.000, da hat man einfach gesagt 70.000 Euro. Weil es noch mehr Premium sich anfühlt dann. Also ich gebe ja auch mal ganz gerne für gute Hardware ordentlich Geld aus, ja, aber 70.000 Euro für einen Kopfhörer, ne.
Ich möchte, dass ihr in diesem Video wirklich ein Gefühl dafür bekommt, wie sich Kopfhörer für 70.000 Euro klanglich von bezahlbaren Modellen unterscheiden. Und
ja, am besten mache ich das hier gerade mit meinen 30 Euro, ich hatte mal ab hier, immerhin habe ich mein Beyerdynamics Headset auf, das geht dann schon ein bisschen.
Dass man da eigentlich mehr für sein Geld bekommt. Und dazu müssen wir einfach mal ganz unten anfangen. Auf der Suche nach dem günstigsten Schrott, den man so auf dem Markt finden kann, sind wir auf die Hammer Slide gestoßen. Und ich weiß, es klingt absurd, aber dieser 7-Euro-Kopfhörer hier, der soll gleich eine wichtige Sache verdeutlichen. Schauen wir uns das Ding mal an, fällt auf, weniger Verarbeitung geht eigentlich nicht. Dann kommt man eigentlich nur zu dem Schluss, dass man jeglichen Anspruch an Musikgenuss aufgegeben hat, wenn man diesen Dingern überhaupt irgendwas abgibt.
Vor allem sind es auch noch so On-Ear-Dinger, die dann drücken nach einer Zeit. Aber gut, 7 Euro. Ach, kommt Hammer nicht aus Bayern?
Kann. Wenn ihr aber bereit seid, das Zehnfache auf den Tisch zu legen, also 70 Euro, dann bekommt ihr schon deutlich mehr geboten.
Das sind dann auch Leute, die so 70.000 Euro für einen Kopfhörer ausgeben, die haben dann auch vergoldete Ölbachkabel oder sowas. So irgendwelche vergoldeten Klinkestecker und so komisches Placebo-Zeug.
L-Headphones bieten Bluetooth, Active Noise Cancelling, Multipoint Connection, Hands-Free Calls und Voice Control. Ihr bekommt also viel mehr Funktion und Qualität als beim 7-Euro-Kopfhörer. Und man muss kein Audiophiler sein, um zu verstehen, dass diese Dinger vom Klang her immer noch etwas dröge klingen und auch stimmgewaltige Tracks bleiben einfach deutlich hinter den Erwartungen. Wenn wir versuchen, die JBL preislich nochmal nicht ganz das Zehnfache zu steigern, dann trifft man auf die...
Man könnte auch einfach mal eine 0815, keine Ahnung, irgendwas von irgendein AKG 701, sonst was mit ganz normalem Kabel dran nehmen, mal einen ordentlichen Kopfhörerverstärker anschließen und ich wette, die meisten Leute, auch super krass Hyper-Audiophile, hätten Probleme, jetzt zu sagen, bei einem Test, welcher denn jetzt der bessere, teurere Kopfhörer ist. Kopfhörer haben alle ein bisschen unterschiedliches Klangbild, ja, das lasse ich mir gefallen, aber es ist schwer da jetzt zu sagen, okay, das ist der für 7.000, das ist der für 400 Euro, das ist der für 70.000. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, wenn man das wirklich mal blind testen würde. Wenn natürlich das gescheit angeschlossen ist, das fängt ja schon mit irgendwelchen Noise-Canceling-Wireless-Dingern, die nur alles Bluetooth, was weiß ich, 3. irgendwas unterstützen, an. Ja? Also, die wahrscheinlich nicht, die ist wahrscheinlich besser. Aber man könnte sich einfach mal das nehmen, vergleichen das mit irgendeinem gescheiten Ding mit Kabel dran, anschließen. Ich glaube, die meisten Leute könnten es nicht auseinanderhalten. Das kommt ja schon daher, dass viele Leute, ich will mich da jetzt nicht aufspielen, als jetzt, ich bin besser oder so, aber viele Leute empfinden Badewannenklang als besser. Ja? So nach dem Motto, Badewannenklang ist halt sowas mit Boosts in gewissen, so Bass, bisschen Bassboost, bisschen Höhenboost, also vor allem Badewannen, ja, so, und Die denken, wow, das hat richtig satter Sound, wow, das klingt richtig gut. Dass es die Hälfte von anderen Sachen verschluckt, ist dann egal, aber klingt halt gut, weil, ne, bam. Ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum Beats-Kopfhörer früher beliebt waren. Und wenn man dann einen Kopfhörer hat, der ein bisschen neutraler klingt, da sagen viele, oh, das klingt so flach und oh, das ist so hat er das wenig mitreißen und sowas, wo ich mir denke, ja gut, es kommt halt immer drauf an, was man haben will. So pauschal kann man das nicht sagen. Jeder hat ein bisschen andere so Hörgewohnheiten. Deswegen, ich glaube, die wenigsten Leute könnten es unterscheiden, wenn du denen mal gescheite Kopfhörer aufsetzt. Ob die wenigsten könnten den 70.000 Euro Kopfhörer daraus hören. Außerdem würde ich mir, genau, das kommt ja auch noch dazu, ein Noise-Canceling-Kopfhörer würde ich jetzt auch gar nicht so sehr rein nach high-endigster Soundqualität aussuchen, sondern wie gut das Noise-Canceling ist. Und wie easy die Bedienung ist vor allem, weil du willst ja auch mal mit dem Knopfdruck zum Beispiel Noise-Canceling ein- und ausmachen. Ja, es ist alles, es ist viel Geschmackssache dabei. Sind genauso wie die Leute, die immer behaupten, sie hören Audio prinzipiell nur unkomprimiert, weil ihnen die Soundqualität von MP3s zu schlecht ist. Ich weiß, wir haben sogar im Chat Leute, die das immer behaupten. Aber es gibt Tests, wo die Leute blind Audio-Files haben vorgespielt bekommen. Komprimiert, unkomprimiert, mittelmäßig gutes MP3, gutes MP3. Und die allermeisten konnten noch nicht mal mittelmäßiges MP3 zu unkomprimiert unterscheiden. Also da ist viel Einbildung dabei in diesem Audiosektor. Ja, und es gibt ja auch noch mehr Sachen, was Kopfhörer und Headsets unterscheidet. Gibt ja welche, da hast du eher den Eindruck, dass der Fachmann bei Kopfhörer nennt sich das dann breite Bühne. Fragt mich nicht, wer sich das überlegt hat. Hat ja jeder Bereich hat ja so eigene Fachbegriffe. Bei Kopfhörern nennt sich das dann breite Bühne. Also sprich, wie gut kannst du verschiedene Sachen noch raushören? Wie breit hört sich das alles an? Ja, bei manchen hört sich das eher kompakt an, bei anderen eben besonders breit. Das gibt es nicht so pauschal, das Ding. Und die meisten Leute, behaupte ich jetzt einfach mal, könnten es nicht unterscheiden. So.
Durchaus beliebten AirPods Max. Im bezahlbaren Konsumerbereich ein geschlossener Kopfhörer, der für viele qualitativ schon sehr weit oben mitspielt. Und absolut, ich weiß, die AirPods Max sind nicht günstig, aber sie bieten ein gutes Gesamtpaket aus Design, Tragekomfort und natürlich einer sehr guten Audioqualität. Das Aluminium, Textilgewebe und die gummierten Bügel wirken darüber hinaus einfach deutlich hochwertiger als der Kunststoff bei den JBL. Nun will ich euch aber erklären, warum wir diese seltsamen und auf jeden Fall auch unfairen Vergleiche ziehen, denn es verdeutlicht ganz gut, dass wir im Preisbereich unter 500 Euro ziemlich große Sprünge machen, sowohl was die Qualität angeht, als auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir hätten hier auch die Sony XM5
Das stimmt schon. Ne, es ist ein Riesenunterschied zwischen einem super billigen 5 Euro Amazon Basics Kopfhörer oder irgendwas für 50, 60 Euro von einem halbwegs kompetenten Hersteller. Also was eine ganze Zeit lang so ein Geheimtipp war an günstigen Kopfhörern, waren diese Superlux-Dinger. Das ist, glaube ich, der Hersteller, der normalerweise, ich bin mir nicht sicher, für Sennheiser oder für Beyer Dynamics die Kopfhörer hergestellt hat. Bin mir nicht sicher, ob das noch so ist. Das war vor ein paar Jahren so. Und die waren eine Zeit lang mal richtige Preis-Leistungs-Empfehlung immer. Die waren günstig und für den Preis wirklich nice.
Können für um die 300 Euro und hätten ebenfalls einen vielfach besseren Klang als bei den 70 Euro JBL Kopfhörern. Und das ist wichtig zu verstehen, denn ihr werdet gleich merken, dass die eigenen Erwartungen an viel teurere Kopfhörer eigentlich gar nicht erfüllt werden können. Denn das Preis-Leistungs-Verhältnis wächst eben nicht proportional mit. Verdeutlichen
wir
auch das dieser Kopfhörer hier. Das hier ist der Focal Utopia für 5000 Euro.
Die haben doch auch Boxen, oder? Focal, die haben noch so geschwungene. So geschwungene Boxen haben die doch. Ja, die Dinger, die auch irgendwie Also man kann es auch echt übertreiben, Mann. Tja, einfach ein bisschen Kohle ausgeben. Wer hat nicht mal eine Viertelmillion übrigens, um ein bisschen Audio-Equipment zu kaufen? Bestellen und dann wieder zurückschicken.
Und auch unter audiophilen Fans ist das hier kein Schnäppchen mehr. Aber wenn er so viel teurer ist, dann muss er doch auch wirklich viel mehr auf Kasten haben, oder? Naja, also lass es mich so erklären. Dem Kunden, der sich für ein solches Modell interessiert, der fährt natürlich damit keine U-Bahn, sondern genießt die Dinger zu Hause im doppelt so teuren Ledersessel. Der Kopfhörer muss also auch kein Active Noise Cancelling oder sowas mitbringen. Im Gegenteil.
Ja, ehrlich gesagt, braucht er das wirklich nicht. Wenn ich mir einen Kopfhörer kaufe, hier, um damit Musik zu hören oder an PC anzuschließen, der ist sogar hinderlich, wenn er Noise Cancelling hat. Das sind zwei komplett unterschiedliche Produktkategorien. Und außerdem braucht man so einen tollen Kopfhörer dafür gar nicht. Es gibt, gebe ich ihm voll recht, also es gibt super Kopfhörer im Bereich von 150 bis 300 Euro, da fährst du richtig preis-leistungsmäßig richtig gut dabei und es gibt auch richtig gute Preis-Leistungssachen für, sag mal, unter 50 Euro.
Finden sich vor allem in diesem Preissegment offene Bauweisen. Im Gegensatz zu den AirPods Max kann man das gut zeigen. Die Hörmuschel der AirPods sind komplett geschlossen. Das Aluminium ist dicht, Schallwellen kommen also schlechter rein, aber auch raus. Die Utopia sind geöffnet, die Muschel ist perforiert, der Schall
Das ist daheim natürlich sinnvoll, wenn du noch was mitbekommen willst von deiner Umwelt. Ja, wenn du hören willst, dass das Telefon klingelt oder dass irgendjemand, dass DHL da ist oder dass irgendwie einer aus dem Erdgeschoss was ruft und so, ist das nicht verkehrt. Natürlich hören die Leute drumherum dann auch ein bisschen mehr. Aber das ist, je nachdem, wo man sitzt, gar nicht mal so wild. Also ich finde offene Kopfhörer, oder gibt ja auch halboffene, tatsächlich ganz angenehm daheim. Jetzt habe ich gerade das MMX 300 auf, das ist ja komplett geschlossen, auch, also mit Ohr rein und da ist... Hörst du teilweise echt schwierig was, gerade wenn man noch Musik laufen hat.
Freie Fahrt vom Ohr weg. Zwar scheiden sich hier manchmal die Geister, welche Bauweise jetzt die bessere ist, Fakt ist aber, der Schall strömt nach außen ab und wird nicht von der Hörmuschelwand wieder ins Ohr reflektiert. Das führt auch dazu, dass jeder im Raum mitbekommt, was ihr auf einem offenen Kopfhörer gerade hört. Ja. Aber so ist dieser doch etwas massiv wirkende Kopfhörer etwas leichter und buchstäblich offener im Klang, zugunsten der räumlichen Darstellung eben. Und ja, diesen Unterschied kann man auf jeden Fall wahrnehmen,
mit
wenn
Sicherheit.
Ich behaupten würde, dass ich Menschen kenne, die den Unterschied eben nicht hören würden. Aber mir persönlich präsentiert sich hier einfach eine sehr offene...
Es gibt Leute, die erkennen auch den Unterschied nicht. Also ich denke, die meisten würden das tatsächlich auch hören. Es gibt auch Leute, um jetzt mal ein Beispiel aus einer anderen Richtung zu bringen, es gibt auch Leute, die erkennen den Unterschied zwischen 15 und 60 FPS nicht. Ich will jetzt gar nicht von 30 auf 60 gehen. Es gibt Leute, die erkennen 15 zu 60 nicht. Es ist mir unbegreiflich, wie das möglich ist, dass man von Geruckel zu super flüssig gehen kann und Leute erkennen es nicht, aber das ist möglich, das gibt es. Ja, sorry, ich habe ja vergessen, das Auge sieht nur 12 FPS, ja, richtig, richtig.
Breite Bühne. Im Fachjargon beschreibt man damit, wie auch beim Hören mit Lautsprechern, den visuellen Eindruck. Man sitzt als Zuhörer vor der Bühne und kann die einzelnen Musiker mit ihren Instrumenten orten. Das funktioniert beim Vokal sehr gut. Außerdem treten Stimmen mehr in den Vordergrund und betrieben mit einem externen Kopfhörerverstärker entfalten die Vokal auch einfach nochmal mehr Power und eine viel höhere Lautstärke, ohne klanglich dabei auszubrechen. Aber klar, wer solche Kopfhörer kauft, der spart am Ende auch nicht am Zubehör und dann kann so ein Kopfhörerverstärker hier auch schon mal 2600 Euro kosten.
Ich halte das auch für sehr viel, wie soll ich sagen, so sehr viel Gefühl dabei. Ja. Also, natürlich hört man einen Unterschied zwischen einem ganz billigen Verstärker, der am besten dann auch noch wild anfängt zu rauschen beim Einstöpseln irgendwo, versus den ganz guten. Es gibt ja Leute, die gehen so weit und sagen, sie nehmen nur Verstärker mit Röhren drin und sowas. Da gibt's sehr viel Glaubenssachen und... Aber wie gesagt, ab einem gewissen Qualitätsniveau 95% der Leute können noch nicht mal mehr Mittel zu gut unterscheiden.
Also diese Kopfhörer richten sich natürlich an Menschen, die den Unterschied hören können und auch wollen. Und das gelingt am besten, wenn man sie direkt miteinander vergleicht. Und deswegen haben wir die Focal auch mitgenommen nach Irland in die Manufaktur, wo von einem deutschen Hersteller die teuersten Kopfhörer der Welt gebaut werden, der Sennheiser HE1.
Hat fast schon was von dem Halo-Intro. Ah, okay. Okay, guck. Der hat auch Röhren. Als Verstärker. Also im Verstärker. Da gibt's ja welche, die schwören da total
alles,
drauf.
Vergesst alles, was ihr über gute Verarbeitungsqualität zu glauben wisst. Vergesst alles über perfekten Klang. Eins kann ich schon mal vorwegnehmen. Der Sound aus den HE1 war das Beste, das jemals auf meine Ohren getroffen ist. Aber trotzdem kann ich gleich...
Klingt besser als echt.
Davor möchte ich euch aber meinen Eindruck schildern. Und natürlich schaltet man die HE1 nicht einfach an und hört drauf los. Zuallererst muss man das prunkvolle Stück aus seinem Dornröschenschlaf befreien. Fast wie bei einem Ritual fahren zuerst die Bedienelemente aus dem von einem Steinmetz gefertigten massiven Block Marmor heraus.
Da sieht man mal, da ist sehr viel, da wird sehr viel Bullshit mitverkauft, Mann.
Daraufhin machen sich 8 Röhrenverstärker auf den Weg, sich aus einem Sockel zu schieben, um sich
zu Position... Es ist natürlich enorm wichtig, dass mein Verstärker in einem Block sitzt, der von einem Steinmetz von Hand gesteinmetzt wurde.
Anschließend glühen die einzelnen Röhren auf, denn tatsächlich dient dieser andauernde Moment dazu, dass sich die Vorverstärker aufwärmen, um ihre optimale Betriebstemperatur erreichen zu können. Anschließend öffnet sich die magische Schatulle, in der die HE1 aufgebettet
ans Tageslicht. Dass sie aufwärmen müssen, ist bei Röhren, das ist tatsächlich normal, ja.
...gebracht werden. Und auch hier wird die Zeit genutzt, um den Kopfhörer aufzuladen, denn schließlich handelt es sich beim HE1 um einen elektrostatischen Kopfhörer. Ihr merkt also schon, der Kunde zahlt hier für ein ganzheitliches Ergebnis. Das ist alles so weit weg vom Konsumereinheitsbrei, den wir uns leisten können. Aber dient es am Ende dazu, einfach davon abzulenken, dass der HE1 womöglich am Ende genauso klingt wie jeder andere hochwertige Kopfhörer? Die Antwort lautet, nein. Denn zum einen dient dieser ganze Vorlauf keinem Ablenkungsmanöver, sondern ist Teil der technischen Aufwärmphase.
Ein bisschen auch. Ein bisschen, wir erleben jetzt gleich was ganz Tolles und so ist ja da auch schon dabei.
Also und des Erlebnisses, der den Musikgenuss vollumfänglich begleitet. Darüber hinaus würde ich den HE1 einfach als kompromisslos beschreiben. Es wäre jetzt vermessen zu behaupten, dass ich schon mal einen Kopf...
Nein. Das würde ich mir nicht kaufen. Wie gesagt, ich gebe gerne Geld aus für ordentliche Hardware, aber ich gucke immer noch drauf, dass man irgendwie was für kriegt. Ich kaufe mir nie sinnlos einfach nur was.
Kopfhörer auf dem Kopf hatte, der einfach besser klingt. Ich würde es so beschreiben. Der HE1 klingt einfach warm, absolut stimmig und bietet Audiophilen die Möglichkeit, jedes Instrument auf der Bühne herauszuhören und räumlich einzuordnen. Darüber hinaus war er auch vom Bass perfekt abgestimmt und einfach eine Wohltat für die Ohren. Aber es gibt ein Aber. Und das setzt genau da an, wo wir vorhin aufgehört haben.
Das Ding ist halt, selbst wenn ein Kopfhörer sich nicht exakt perfekt anhört, wie man es jetzt gerne hätte, dann ist die beste Variante nicht, man sucht einen Kopfhörer, der sich dann exakt immer so anhört, wie man, was je nach Musik oder Anwendungszweck unterschiedlich ist, sondern man dreht einfach ein bisschen dran rum an den Settings, also nicht vom Kopfhörer, sondern an der Player-Software oder sonst wo und stellt das halt ein bisschen ein. Ja, wenn man ein bisschen zu viel Bass hat, macht man halt ein bisschen die unteren Frequenzen runter. Sowas. Da kannst du auch... Also da würde ich nicht den Kopfhörer wechseln für... Außerdem, aus irgendwelchen Gründen stehen ja viele Leute auf so Badewanne beim Sound.
Haben natürlich bewusst diese verrückten Preissprünge gemacht, um zu verdeutlichen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis am Anfang echt rapide zunimmt, dann abflacht und am Ende eigentlich gar nicht mehr im finanziellen Verhältnis steht. Aber natürlich klingen die HE1 annähernd perfekt, aber nicht um 65.000 Euro besser als die Focal Utopia. Und die wiederum nicht mehr als 4.000 Euro besser als die AirPods
genauso
Max,
sehe ich
wenn man
das auch
in Euro vergleichen kann. Irgendwann erreicht man einfach die berühmten 80% Leistung, die ja schon sehr ordentlich sind. Bis dahin sind Qualitätssprünge auch oft noch nachvollziehbar, aber für die letzten 20% zahlt ihr dann einfach teilweise ein Vielfaches mehr. Und so ist es auch bei den HE1. Sie sind natürlich die besten Lautsprecher, die ich je auf meinem Kopf hatte. Aber sie sind keine Quantensprünge von anderen sehr hochwertigen Kopfhörern entfernt. Und nein, sie haben mir auch keine Tränen in die Augen gespült. Das ist wahrscheinlich auch immer eine sehr individuelle, emotionale
Reaktion. Das ist vor allem irgendein Marketing-Bullshit. Verstehe auch nicht, warum das heute so beliebt ist für irgendwelche Marketing-Sachen, dass die Leute vor Emotionen immer gleich anfangen müssen zu heulen, wenn irgendwas ist. Oh, bei fucking Windows 11 haben die auch fast geheult. Die heulen wegen dem Preis wahrscheinlich.
Es ist einfach nicht so, dass man da jetzt etwas Magisches hört. So, dass man wirklich das Gefühl hat, oh mein Gott, das ist doch gar nicht möglich. Fakt ist, weder die Focal-Utopia noch die Sennheiser HE1 bieten einen unvorstellbaren Klang. Sie beeindrucken, absolut, aber sie lassen euch nicht glauben, dass ihr etwas Übermenschliches hört. Und dieser Eindruck wird mir von vielen YouTube-Testern, audiophilen Magazinen und einigen Experten einfach zu oft vermittelt. Die HE1 sprechen einfach ein sehr besonderes, exklusives
G-Style, danke für den
Zap. Das bedeutet aber nicht, wenn ihr euch die Teile nicht leisten könnt fürs eigene Wohnzimmer, dass ihr vielleicht was Großartiges verpasst. Für die meisten würde ich sogar sagen, trifft das Gegenteil zu. Kopfhörer wie die Sonys oder die AirPods, die sind selbstverständlich aufgrund ihres ganz anderen Einsatzgebietes natürlich auch viel alltagstauglicher.
Rackman, da gebe ich dir recht.
Video.
Ja, man muss einfach nur mal gucken, was sie in einem ordentlichen Audiostudio haben. Da ist nichts mit Marmorplatten aus Steinmetz und irgendwelchen Gold veredelten sonst wie Kabeln und so. Da ist einfach ganz solides, sagen wir so High-End-Studio-Equipment am Start. Das ist nicht billig, aber das sind keine 70.000 Euro Kopfhörer.
Euch irgendwie zu vermitteln, was ihr verpasst.
Also in Studios sehr beliebt vor einer ganzen Weile waren unter anderem sowas wie Beyer Dynamics DT990 oder 770 oder sowas in der Richtung, als wir hören mal mit, wie die Aufnahmen sind. Das sind Kopfhörer im Bereich von 150 bis 350 Euro. Ich weiß gar nicht, was ein DT990 zurzeit kostet. Ja. Ne? Also wenn so Dinger für ein Audiostudio tun.
Nicht verpasst habt, wenn ihr eben niemals in den Genuss kommt, solche Kopfhörer wirklich mal zu hören.
Okay. Abruptes Ende, aber kein schlechtes Video. Chatke, ich hab Hunger. Ich geh jetzt was essen. Oh. Nudeln mit Lachs. Awaits. Vielleicht hören wir uns heute Mittag nochmal und wir gucken uns die 6. Season von Battlefield 2042 an. Weil auf MW3 halte ich Geistchen aus. So, also bis dann, Leute. Macht's gut. See you.